wie du bist im Oman. Wegen der Kleinfeldfußball. Ach, Nico, Bremen hat einen Punkt geholt. So eine gute Ausgangssituation hast du nie wieder vielleicht. Diese. Okay. Alles. Ja, okay. Ich sag's Ihnen. Ja. Marco, ich. Dass ihr da seid. Bundesliga. Heute für euch mit einem köstlichen Spieltag. Nico ist tatsächlich in Oman. Im Oman.
Was ist das? Das ist ein Land?
Oman, Oman. Das ist ein Land. Es ist aber auch viel mehr als das.
Bundesland?
Das ist eine Heimat für viele. Es ist.
Wo ist das? Mecklenburg-Vorpommern?
Richtig,
oder?
Ja. Nee, da ist doch diese Kleinfußball-Festival.
Was ist das? Diese Ballers League oder was?
Nee.
Nee, was redet ihr?
Die Kleinfeldfußball-WM. Da spielt man mit 5 Leuten auf einem Kleinfeld.
So wie früher in der F-Jugend.
Da spielt Chris Kramer spielt mit.
Wer?
Chris Kramer spielt mit. Mhm. In Deutschland.
Es gibt mittlerweile so viele Sonderligen mit Sonderregeln.
Das ist die offizielle. Das ist nicht irgendwie irgendein Influencer-Gedöns.
Da haben wir noch nie drüber geredet.
Nee, das ist jetzt, dadurch, dass Influencer-Gedöns da ist, hat diese Kleinfeld-WM profitiert.
Ah.
So, weil jetzt natürlich alle Kleinfeld geil sind. Aber das ist quasi das OG-Ding, wenn du so willst.
Das ist unter freiem Himmel auf Rasen.
Ja. Weiß nicht, ob das so ein Hybridrasen ist oder so, aber.
Keine Felder gibt.
Wahrscheinlich Hybridrasen, wenn sie es in Oman spielen.
Und warum ist Nico?
Weil Nico überall ist. Ne? Wir kennen ihn ja, Nico ist überall, nur nicht hier.
Hotdog wird essen in Kentucky, Nico ist dabei.
Nico ist dabei. Ja, der ist einfach ein Mensch, der gerne reist und der gerne viel erlebt.
So wie ich.
So wie du. Du bist ja auch viel unterwegs gewesen an diesem Wochenende, teilweise von der Couch zum Kühlschrank und zurück.
Lass mich überlegen. Eigentlich, ja, das trifft es ganz gut.
Ja, wenn man mal zum Beispiel friert, muss man ja auch aufstehen und sich einen neuen Pullover anziehen einfach. Nee, das ist jetzt einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ich wollte einfach auf deinen Pullover hinweisen.
Ja, das stimmt. Mein Pullover ist der Ugly Christmas Matter von RBTV. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum der so heißt. Der ist doch wunderschön. Ich müsste dann nicht Beauty
ich verstehe das schon.
Christmas Sweater heißen?
Ja, jedenfalls kann man den auch kaufen.
Ja.
Wir haben hier einen kleinen Link, wenn ihr interessiert seid. Schlag zu, noch ist Weihnachten nicht vorbei. Das heißt, ihr könnt der Star sein unterm Tannenbaum, wenn ihr euch einen kleinen Ruck gebt und diesen Tobias Escher Entwurf bestellt. Ich finde ja ganz interessant an diesem Pullover, neben seiner unglaublichen Prächtigkeit, auch die Farbwahl. Weil wir sehen hier zwei rote Bohnen, die so eine gelbe Glocke tragen. Und das kann man ja durchaus auch interpretieren als die Bayern führen Dortmund vor, wenn man so will.
Darf ich mich jetzt offiziell
Sie
Model...
Sie haben Dortmund in der Hand. Was?
Darf ich Model euch jetzt offiziell in meinen Lebenslauf schreiben?
Musst du dafür meine...
Tut mir leid, aber das war mir sehr wichtig gerade. Das war mir sehr wichtig gerade. Darf ich das machen jetzt? Ich habe jetzt diesen Pullover hier gemodelt.
Ja,
schön. Ja. Ja, macht man ja nichts da halt im Job.
Ich bin Fußballexperte in meinen...
Ja. Ja. Du bist ja auch Fußballmoderator oder...
Ja. Journalist.
Ja. Mach das gerne.
Gut. Okay, ich bin jetzt aber ein Model.
Die Überleitung war natürlich sehr schön.
Ja, tut mir leid, dass ich die Überleitung... Aber ich
ja, ist
mir aus mir rausgesprudelt.
Bayern haben die Dortmunder im Griff. Ich greife das nochmal auf.
Dankeschön. Ja, das finde ich gut.
Und weiter?
Ist einer, der mitspielt. Ja, das ist halt eher die Frage. Denn wir haben ja jetzt am Wochenende, am Samstagabend, das große Spitzenspiel gehabt, den deutschen Klassiker. Wie man in der Mangelung von cooleren Begriffen jetzt sagt. BVB gegen Dortmund. Entschuldigung, gegen Bayern.
BVB erst?
Aber manchmal spielen sie auch gegen sich selbst. Ja. So, BVB gegen Bayern war das Spitzenspiel. So, und da weiß man ja vorher immer nicht, was passiert. Machen die Bayern ernst? Hauen sie Dortmund weg? Ist es wieder Auferstehen der Dortmunder und hauen sie Bayern weg? Das war von allem so ein bisschen, fand ich. Und am Ende ein friedliches Unentschieden. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Ich fand, es war ein sehr unterhaltsames Spiel erstmal mit zwei gut aufgelegten Mannschaften. Und du hast ja gerade schon gesagt, so, man weiß immer nicht, was man kriegt. Das finde ich in der Partie vor allen Dingen auf den BVB gemünzt, weil der BVB sowieso diese Saison irgendwie nicht berechenbar ist. Aber gegen die Bayern, so wie ich das zumindest im Kopf habe, kacken die sich ja irgendwie immer traditionsgemäß ein. Und also man muss sagen, also ich bin zumindest bei diesem Spiel jetzt davor nicht davon ausgegangen, dass wir hier eine Glanzleistung vom BVB sehen, war dementsprechend dann durchaus überrascht und angetan von dem BVB, den gerade auch in der ersten Halbzeit, den man gesehen hat. Die wirkten von Anfang an klar auf dem Platz, auch nicht irgendwie schüchtern oder so, sondern wirkten erstaunlich selbstbewusst, so finde ich, von der Körpersprache, von der ganzen Spielanlage her. Sind dann auch 1-0 in Führung gegangen mit einem absolut geilen Tor von Beino Gittens, dem natürlich ein kapitaler Fehler von Leimer vorausgegangen ist, der so ein bisschen spekuliert hat, dass er den Ball annimmt, aber der hat ihn einfach durchgehen lassen und dann ist er ihm einfach davon gerannt und hat dann das Ding da reingewichst. Ja, das war einfach ein super schöner Treffer und ich finde, das hat dann auch Dortmund viel Selbstbewusstsein gegeben, Stabilität. Es war jetzt nicht so, dass, also klar hatten die Bayern dann schon mehr vom Spiel, aber Dortmund hat das gut wegverteidigt. Aber dann war halt irgendwie der Druck irgendwann dann doch zu groß und die Bayern machen dann halt noch das 1-1, war dann auch so ein bisschen, Kane hat sich verletzt, sehr traurig. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil aus Kickbase-Sicht ist es natürlich tragisch, aus Eintracht-Sicht ist es das Beste, was mir passieren kann. Oder was, also das Beste, was...
Warum?
Ja, dann gibt ja nur einen Bayern-Verfolger in dieser Liga.
Okay.
Naja, also Bayern ist ohne Kane und Musiala schon, finde ich, einfach noch, also natürlich immer noch krass, aber nicht mehr ganz so krass.
Ich sehe erstaunliche Parallelen zu deinem Fußballmanager.
Zu meinem Fußballmanager?
Auch der ist bei dir ohne Kane und Musiala.
Ja, mein Team meinst du?
Ja.
Ja, ja, es ist leider so. Es ist leider so. Aber ich finde, jetzt habe ich den tatsächlich wegen der Eintracht...
Ohne Kane und Musiala.
Ja, ohne Kane und Musiala. Achso, genau. Ich fand die Aufstellung von den Bayern fand ich so ein bisschen merkwürdig mit Tell und Sané in der Startelf. Das wirkte schon, ich will nicht sagen, ein ganz kleines bisschen arrogant, aber so, also Coman und Olis, die ja wirklich sehr gut funktioniert haben in den letzten Wochen, die dann beide auf der Bank zu lassen gegen den BVB. Klar, Rotation, englische Wochen, dies, das. Aber gegen den BVB dann sozusagen mal die zwei in die Startelf zu stellen, die da noch nicht so oft diese Saison gestanden haben, fand ich ein bisschen krass. Und es waren auch tatsächlich meiner Meinung nach die zwei schwächeren Spieler. Also es war erst nach der Einwechslung dann, ging es dann wieder ein bisschen mehr nach vorne. Das, finde ich, hat Kompany so ein bisschen daneben gegriffen, meiner Meinung nach.
Es ist schon interessant, nicht? Du hast jetzt eine Woche haben die Bayern Paris Saint-Germain gespielt, letzte Woche in der Champions League, jetzt Dortmund und am kommenden Dienstag oder Mittwoch, bin mir gerade gar nicht
sicher,
Leverkusen-Pokal. Also wirklich drei schwersten Gegner, die man sich so in dieser Hinrunde vorstellen kann. Und da ist schon die Frage, wie priorisierst du das auch, wenn du guckst, wie ist die Situation in der Champions League, da haben sie die Punkte gebraucht. Im Pokal müssen sie auch gewinnen, weil sonst sind sie im Pokal raus. Und jetzt halt Dortmund ist vielleicht noch das Spiel, wo du am ehesten sagen kannst, okay, da probiere ich mal einen Tell aus auf links außen von diesen drei Spielen. Bei Leimer würde ich so ein bisschen sagen, okay, der hat ja auch schon gegen PSG gespielt und ich glaube, das war auch die Idee, wenn da ein Gittens spielt und die BVB wird da sehr viel über Gittens kontern, dann brauchen wir noch einen schnellen Spieler, da können wir nicht Guerrero aufstellen. Aber auch das hat ja nicht so funktioniert.
Aber ist Leimer so schnell?
Leimer ist schneller als Guerrero auf jeden Fall, ja.
Boje, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen schneller.
Genau, ist ja auch dann gekommen und dann, finde ich, war es ja auch defensiv gleich deutlich stabiler, als er dann in der 16 kam. Aber der ist nicht fit genug für 90 Minuten. Ja. So. Und vielleicht geht er jetzt gegen Leverkusen dann von Anfang an, das weiß ich auch nicht. Das war halt dann die erwartbare Schwachstelle, war ja auch schon, Frankfurt hat ja auch schon über diese Seite Tore geschossen und vor allen Dingen Barca hat ja mit Rafinha die Bayern über diese Seite komplett platt gemacht. Das ist die Schwachstelle der Bayern, das wissen die Bayern, glaube ich, auch selber. Sie haben auch im Spielaufbau immer wieder versucht, den Ball auf die andere Seite zu lenken, damit halt Schlotterbeck den Ball nicht bekommt und eben diesen Pass nicht spielen darf, den er vor dem Tor gespielt hat. Hat dann halt einmal nicht geklappt und dann ist Gittens sofort weg gewesen. Das ist auch, Gittens ist ja auch momentan so mit der beste Spieler beim BVB, muss man ganz klar sagen. Und danach war es, hatte ich aber auf wie du das Gefühl, so Tell und Sané auf Außen, das ist nicht die Optimalbesetzung. Also Davis ist ja immer in die Mitte gezogen und Leimer ja auch, die sind ja immer so Richtung Tor gezogen, aber die haben von außen nie die Pässe bekommen. Also da war halt, Tell hat dann sich immer verdaddelt, Sané war auch sehr blass, also gegen den Ball sehr gut, das macht er aktuell sehr gut, aber mit Ball sehr blass. Und auch das, finde ich, war dann besser, als dann eben Coman kam. Der hat dann zwei, drei gute Kombinationen gespielt mit Davis und Olise, der ja auch das Tor eingeleitet hat. Also ich finde, du merkst schon deutlich, die erste Mannschaft der Bayern sollte eigentlich Coman auf links und Olise auf rechts haben. Oder vielleicht noch mit einem Olise Sané kann man vielleicht noch argumentieren. Aber eigentlich ist ein Tell, hat man schon gesehen, warum der keine Rolle spielt diese Saison. Und da
noch so ein paar Situationen. Ich habe natürlich auf meine Kickbase-Spiele geachtet mit Musiala. Und da gab es so ein paar Situationen, wo Musiala so im so vorm Strafraum, bisschen ein paar Meter vorm gegnerischen Strafraum immer so frei war, Tell den Ball hatte und Musiala immer so, spiel mich an. Also der hatte wirklich so ein bisschen Platz, aber Tell dann ins Dribbling gegangen ist. Mhm. Und es zeichnet eigentlich Musiala aus, dass er dann nicht abwinkt oder schimpft oder so. Ich habe da wirklich drauf geachtet, weil ich mir gedacht habe, so, gib doch Musiala mal, das ist doch genau seine Position. Im Zweifelsfall kriegst du ihn sowieso gleich wieder. Aber Tell einfach den Ball gehalten hat und dann hat er ihn vertändelt oder so und dann weiß ich nicht, das war ist mir ein paar Mal aufgefallen. Er hat auch im Kicker die Note 5 gekriegt. Also das war keine gute Vorstellung von Mathis Tell.
Ich finde aber auch, er ist da deplatziert. Also er ist für mich kein Flügelstürmer, sondern eher jemand, der vielleicht hinter Kane eher so in so einem 4-4-2 als hängende Spitze, als falsche 9 oder so ein bisschen, glaube ich, davon würde er profitieren. So. Weil er ist ein Abschlussspieler. Das ist für mich jemand, der aufs Tor schießen muss. Und nicht jemand, der ins Dribbling geht, an die Grundlinie geht und entweder eine Flanke schlägt oder den Ball zum Strafraum quer liegt oder ins 1 gegen 1 geht. Das ist für mich nicht Tell. Und deswegen fand ich, dass man diesem Jungen, der jetzt erstmal sehr gut bei Bayern reingekommen ist, mit wenigen Minuten sehr viel Scorer gesammelt hat, dann jetzt unter Kompany komplett raus ist und auf einmal in so einem aufgeladenen Spiel quasi von Anfang an spielt, auf einer Position, die nicht seine ist. Das fand ich jetzt auch ihm gegenüber, klar, Spieler kann seine Chance auch nutzen. Aber ich fand jetzt, das war auch ein bisschen undankbar, sag ich mal, die Grundsituation. Ich bin auch sehr erstaunt. Ich glaube wirklich, dass man das Pokalspiel ernster nimmt. Man möchte nicht aus dem DFB-Pokal rausfliegen und deswegen hat man, und das ist absurd in dem Spiel, gegen Dortmund Coman und Olise geschont. Weil Olise ist für mich immer noch vor Sané auf rechts gesetzt und er hat gegen Paris schon mit Sané gespielt. Jetzt gegen Dortmund, das spricht einfach dafür, dass er diesen DFB-Pokal gewinnen will.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wobei Olise ist ja auch vielleicht gar nicht ganz fit momentan. Das kann ja auch, kommt ja auch noch dazu. Das weißt du, kannst du von außen immer auch nicht genau sehen. Aber ich finde schon, das ist eine andere Qualität des Spiels, wenn du dann eben den Olise und Boué über rechts hast, die auch nochmal eine andere Form von Tempo ausstrahlen. Also auch ein Tempo aus dem Nichts heraus. Und Sané braucht ja immer den Anlauf auch in seiner Aktion. Mhm. Und ein Sané hat man ja auch gesehen, er hat ja auch seine eine große Chance, die er dann auch wieder sehr, also der Schuss war nicht gut, den er dann abgegeben hat bei seiner großen Chance. Ich denke mir immer, Sané, der könnte wirklich ein Weltklasse-Kicker sein, wenn der so einen Schuss hätte wie einen Gittens. Gittens ist ja einfach, ich finde den gar nicht mal mit dem ersten Kontakt so überragend, aber der ist momentan, der ist so fallschnell und der schießt einfach aus allen Lagen und der schießt so geile Schüsse, dass der halt auch seine Schwächen wieder wettmacht, so ein Stück weit. Ich finde, das hat Dortmund gefehlt da auch, das hat Bayern gefehlt, diese Torgefahr von den Außen.
Ich finde halt, Sané irgendwie erinnert mich wie so ein etwas schlechterer Robben. So, der hat einen Move, so dieses Tempo-Dribbling auf den 16er, dann macht er irgendwann den Haken nach links und versucht dann entweder abzuziehen oder so, aber es klappt halt einfach viel, viel seltener. Und ja, klar, er arbeitet mittlerweile nach hinten, deshalb kann man ihn auch bringen, weil sonst würde er wahrscheinlich noch viel weniger spielen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sané, also, ist so ein Versprechen, dass zumindest, ja, ist schwer zu sagen, ist natürlich ein Top-Spieler, der wahrscheinlich bei jeder anderen Mannschaft absoluter Star wäre. Aber mir fehlt so ein bisschen, man sieht das ja auch in der Nationalmannschaft oder so, es fehlt so ein bisschen diese Konstanz. Also so ein Robben hat halt wirklich auch dann abgeliefert oder ein Ribéry. Und zwar Spiel über Spiel über Spiel über Saison über Saison über Saison. Und das sehe ich bei Sané nicht. Bei Sané habe ich so das Gefühl, da ist immer mal wieder dieser Sonntagsschuss dabei, ja, wo man dann sagt, man sieht, der Junge kann's. Aber es sind dann auch immer wieder 2-3 Spiele, wo nichts gelingt, wo Ballverluste sind und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Vertrag läuft auch aus bei Sané,
ja,
muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob die Bayern da mit all ihrer finanziellen, wirtschaftlichen Macht, die sie haben, nicht eine bessere Option mittlerweile finden. Ich weiß ja gar nicht, wie alt Sané ist.
20, glaube ich.
28, ja, das kann man jetzt auch nicht mehr davon ausgehen, dass der jetzt nochmal ultra krasse Entwicklungssprünge macht. Also der wird sogar 29 schon im Januar. Ich will hier Sané nicht schlecht reden, ist immer noch ein überragender Spieler, aber es gibt schon einen Grund, warum er bei den Bayern nur eingewechselt wird, warum in der Nationalmannschaft oft nur eingewechselt wird. Ja,
also. Ich gehe damit. Also ich bin ein riesen Sané-Fan, auch schon zu Schalke-Zeiten damals, so sein Coming Outspiel gegen Real Madrid, als er sie da fast, war das Real oder war es Chelsea? Das war Real, ne? Als er sie da fast noch dann aus der Champions League geschossen hätte, mit 18 oder so. Seitdem habe ich den richtig auf dem Radar und habe den immer geliebt, seine Art zu spielen, das Tempo, das Dribbling und so weiter. Aber ich habe bei Sané wirklich das Gefühl auch, man wartet immer drauf. Man wartet aber seit 10 Jahren drauf, dass er auf diese absolute Weltklasse und zwar dauerhaft kommt. Und das, was du sagst, ist genau richtig. Weltklasse ist ja nicht nur, wenn ich es einmal unter Beweis gestellt habe, so ein geiles Spiel mal, sondern Weltklasse ist, wenn du es halt dauerhaft abrufst, wenn du weißt, ich kann damit rechnen, dass diese Art der Performance kommt. Nur die dauerhafte Performance, finde ich, qualifiziert dich für die Weltklasse. Ja. Jeder hat mal einen Ausreißer nach oben oder so. Jeder hat mal mehr als 100% in dem Spiel zu geben. Und da warte ich bei Sané auch seitdem drauf. Und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung verloren. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwelche Entwicklungsschritte macht. Ich glaube eher, dass es im Alter so ist, dass du langsamer wirst, dass du mal mehr Wehwehchen hast und so. Und deswegen glaube ich, dass er mit dem Gehalt, was er bei Bayern bekommt, nicht vergleichbar verlängern wird. Dafür ist er nicht konstant genug. Und man sieht ja auch, dass ein Olise oder Ulis, ich bin mir gar nicht sicher, wie man es ausspricht, dass der die Nase vorn hat derzeit.
Ja, und ich habe hier mal eine interessante Statistik gerade mal rausgeguckt. Arjen Robben in seiner Karriere, ich nehme den jetzt einfach mal exemplarisch, 200 Bundesligaspiele und 161 Scorer. Jetzt gucken wir mal bei Sané, 178 Spiele, also fast nicht so viel weniger, 80 Scorer.
Ich muss aber dazu sagen, da sind noch Schalke-Spiele mit drin, ja, wo du weniger Scorer machst als bei Bayern.
Ja, also
Robben war nur bei Bayern.
Fair. Alles klar, aber es sind halt trotzdem einfach fast 100 Scorer weniger.
Ja.
Also
ich stimme euch dazu mit Sané. Ich würde jetzt diese Leistung nicht ganz so verteufeln, weil er hat ja jetzt auch wieder defensiv ein gutes Spiel gemacht. Und wir müssen auch aufpassen, dass man natürlich die Bayern auch nicht zu schlecht wegkommen lässt nach dem Spiel, finde ich. Wir kommen sie so ein bisschen zu schlecht weg, auch aufgrund des Ergebnisses am Ende vielleicht. Dadurch, dass es so lange 0-1 stand. Aber die zweite Halbzeit war ja eigentlich schon eine sehr dominante Bayern-Halbzeit. Und wenn du bedenkst, dass da eigentlich alles gegen sie lief, also Kane, der Spieler, der sich nicht verletzen darf, vorne musste verletzt raus. Sie hatten dann keinen Stürmer mehr vorne drin. Du spielst gegen eine Dortmunder Mannschaft, die dann auch einen Rückenwind hat, die auch sich dann in jeden Zweikampf geworfen hat. Und du hast auf den Flügeln eben nicht deine Bestbesetzung. Du musst halt mit einem Goretzka im zentralen Mittelfeld spielen, wo du schon deutlich merkst, so, das ist dann die nächste Personalie. Da konnten wir wie bei Sané so ein großes Fass aufmachen, aber haben wir letzte Woche ja schon gemacht. Aber du merkst einfach, dass der im Passspiel nicht die Qualität eines Pavlovic hat. Und das ist dann halt, wenn du eine Mannschaft auch übers Zentrum knacken willst, wie die Bayern das in der ersten Halbzeit versucht haben, ist das eine Hypothek. So. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie es aber gut gemacht. Und da muss man ja auch sagen, da hatten die Bayern ja auch die Möglichkeiten. Da hatte Dortmund hatte dann nur noch 2 Torschüsse in der gesamten zweiten Halbzeit. Bayern hatte 77% Ballbesitz und haben 1,5 XG sich rausgespielt. Mhm. Also mehr kannst du da auch nicht erwarten von der Bayern-Mannschaft, gerade auch in der Verfassung und auch ohne einen Kane vorne drin. Also deswegen würde ich die Bayern jetzt da nicht zu schlecht
reden wollen. Nein, es war jetzt auch eher nur so ein kleiner Sané-Rant. Ja. Die Bayern haben schon ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Ich finde aber auch Dortmund hat es gut gemacht. Mhm. Weil du hast gerade gesagt, die Bayern wollten übers Zentrum kommen. Und ich fand, das Zentrum war ziemlich dicht. Also die Dortmund hat das echt gut gemacht. Da hat den eben auch in die Karten gespielt, dass mit Tell und Sané dann auf außen vielleicht nicht ganz die hohe, also das klingt so bescheuert, aber dass es eben nicht Coman und Olise waren. Und durchs Zentrum haben sich die Bayern schon schwer getan. Da haben die haben hier mit Sabitzer, Metscher und Groß haben da wirklich die Lücken ständig geschlossen. Und man darf nicht vergessen, BVB hat da auch ein bisschen Pech, ne? Hat direkt Schlotterbeck, was Schlotter? Nee, Anton. Anton sich auch ohne Gegnereinwirkung verletzt, schon nach, was weiß ich, 15 Minuten oder so. Und dann kam Süle rein. Und dann müssen wir jetzt mal über dieses Tor sprechen, wenn wir schon bei Süle sind. Denn das ist ja schon eine kleine Diskussion. Also es ist eigentlich nicht wirklich eine Diskussion. Das Bayern-Tor, Bayern-Freistoß, wo Süle ins Gesicht geschossen wird, der dann zu Boden geht. Die Szene geht weiter. Und genau an der Stelle, wo eigentlich Süle wahrscheinlich gestanden hätte, stand Musiala Mutterseelen allein und köpft das Ding rein. Und ich fand es eigentlich nicht so wirklich diskussionswürdig, weil es wäre ja eigentlich absurd gewesen. Also man hätte vom BVB kann man nicht erwarten, dass sie den Ball vom Bayern hätte man nicht erwarten können, dass sie den Ball irgendwie wegschießen. Und der Schiri hat, Jablonski hat ja dann irgendwie nach dem Spiel gesagt, er hat es gar nicht so richtig gesehen, was passiert ist. Und aber trotzdem natürlich so ein bisschen, also.
Ja, aber er kann ja in dem Moment nicht abpfeifen. Also du kannst natürlich diese Diskussion, wenn du sie ganz bis an die Spitze führst, kannst du sagen, okay, aber wenn er wirklich bewusstlos ist und die Zunge verschluckt, dann zählt wirklich jede Sekunde. Dann musst du aber eigentlich immer abpfeifen, wenn jemand im Strafraum so zu, oder egal wo, ja, zu Boden geht. Und in dem Fall ging das ja so schnell, der Ball ist ja zurückgekommen, ging über Außenflanke, Tor. Und da ist A, zweifelhaft auf Süle überhaupt diese Distanz überbrückt hätte bis zum Musiala und sich gut positioniert hätte, um das zu verhindern. Und das Zweite ist, dass du auch noch einen Schlotterbeck hast, der dann auch noch reklamiert, anstatt sich darauf zu konzentrieren, weiterzuspielen. Ich würde dem Schiedsrichter da keinen Vorwurf machen in dem Moment. Und Süle war ja auch kurz darauf wieder hergestellt. Ne? Also das war ja auch jetzt nichts, wo du manchmal, ist es ja auch die Art und Weise, wie jemand zu Boden geht oder wie jemand dann auf dem Boden liegt, wo du merkst, okay, fuck, das ist gerade ernst. Und das
Ja. Theoretisch sollen sie eigentlich bei Kopftreffern sofort unterbrechen. Wie du gesagt hast, da zählt manchmal halt jede Sekunde und da soll man das eigentlich unterbrechen. Aber der Bonnetzky hat ja auch gesagt, er hat das nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, da spielt auch mit rein, dass wir in den letzten Wochen, das haben wir auch schon thematisiert, häufig es haben, dass Spieler sich in der letzten Viertelstunde oder in den letzten 10 Minuten gerade bei so engen Spielen hinlegen und dann Zeit schinden. Ja, einfach um des Zeitschindens willen. Ja. Und ich glaube, da hätte ich jetzt auch als Schiedsrichter gedacht, okay, da ist jetzt eine Freistoßsituation, der will einfach Zeit schinden, so ein bisschen.
Da sieht man mal das Problem, was ist, wenn Spieler sowas faken, so diese Klassiker, wer einmal lügt, dem traut man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht, weil er leistet damit natürlich einen Bärendienst allen anderen, die wirklich was haben, ohne dass ich jetzt sagen will, dass Süle nicht wirklich getroffen wurde, weil der wurde wirklich getroffen. Ne? Aber ich sehe es halt auch genauso. Ich glaube, der Schiri hätte auch wahrscheinlich abgepfiffen, wenn der Ball nicht direkt so gefallen wird, dass sich daraus instant, weil der konnte jetzt sagen, okay, die 2 Sekunden kann ich jetzt auch noch abwarten und gucken, wenn der Ball jetzt irgendwo weggerollt wäre oder sonst irgendwie
abgeblockt
wäre.
Noch einen draufsetzen. Wie würde Dortmund sprechen, wenn der Ball wird abgeblockt und ein Dortmunder rennt mit 120 km/h aufs Bayern-Tor zu und die haben eine richtig gute Konterchance und dann pfeift der Schiedsrichter ab, weil Süle auf dem Boden liegt. Wie würde Dortmund dann reagieren? Deswegen, und seien wir ehrlich, Fußball ist nun mal, was das angeht, ein dreckiger Sport. Es ist jetzt kein Sport, wo alle reingehen und sagen Ehre und Würde, sondern es ist halt ein Sport, wo jeder, einige mehr als andere, versucht, mit dreckigen kleinen Tricks das Beste für sich rauszuschlagen. Und dazu zählt es, sich auf den Boden zu wälzen, obwohl man nichts hat. Beim Frankfurt-Spiel habe ich jetzt zum Beispiel auch Theat gesehen, der sich verletzt, steht außerhalb und mit letzter Kraft springt er zurück ins Feld, um irgendwie das Spiel anzuhalten, weil er dann ja auf dem Feld liegt. Und das siehst du halt ständig, solche kleinen, dreckigen Aktionen. Und natürlich nutzen die Spieler das aus. Und da muss man sich ein bisschen auch an die eigene Nase fassen.
Aber auch Dortmund hat sich da nicht groß irgendwie jemand beschwert, oder? Haben die da irgendwas gesagt? Schlotterbeck in der Situation, und das war auch dumm, muss man sagen. Also, wenn der Ball noch heiß ist, dann...
Ich glaube, das Problem war aber eher, dass dann, ich weiß gar nicht, wer dann da links neben ihm stand, dass der nicht eingerückt ist und nicht gemerkt hat, dass Süle da ist. Weil Schlotterbeck war, glaube ich, an einem Gegenspieler dran, aber dann vor ihm war halt die große Lücke. Ist halt schwierig. Ich würde das jetzt auch nicht maßgeblich sagen. Und ich würde ja auch in den These in den Raum stellen, dass die Bayern ja schon dann ein Übergewicht hatten und dass die Bayern auch schon auch so Chancen sich herausgespielt haben und dann wahrscheinlich noch beim Stande von 0-1 dann im Nachhinein, wenn das Tor nicht so fällt, anders weitergespielt hätten als dann beim Stande von 1-1.
Ja, also ich finde auch sportlich ist das Ergebnis absolut gerecht. Du hast ja gerade schon auch so ein paar Zahlen genannt, Ballbesitz und so weiter, Torschüsse. Das ist schon etwas, was, glaube ich, klar geht aus Dortmunder Sicht. Klar, wenn du so lange führst gegen die Bayern, und es ist ja auch mehr als 3 Punkte aus Dortmunder Sicht, ist es ja auch immer ein unglaublicher Prestigesieg mit der ganzen Vergangenheit, jetzt dann auch mit der Saison, als sie da last minute noch eingeholt wurden von den Bayern. Das ist ganz wichtig, glaube ich, einfach diese Spiele dann auch zumindest mal auf Augenhöhe zu gestalten und im Idealfall auch zu gewinnen. Deswegen ist das natürlich sehr viel ärgerlicher gegen die Bayern, auch wenn sie nicht in den Titelkampf eingreifen können, den Ausgleich hinzunehmen, als wenn das jetzt Hoffenheim wäre.
Ja.
Oder Bremen oder sonst was. Von daher, das ist natürlich dann wirklich mehrfach schmerzhaft, aber es ist, finde ich, sportlich verdient. Und ich finde aber auch, dass gegen diese großen Mannschaften der Dortmunder Kader durchaus auch Qualitäten zeigen kann, die eben gegen kleinere Mannschaften, die sich hinten reinstellen, nicht so zum Tragen kommen. Dazu zählt aber auch Gittens Tempo und Bayers Tempo, die natürlich diesen Raum dann einfach haben. Also, dass jetzt Gittens quasi über die Hälfte des Platzes ins Sprintduell mit einem Leimer gehen kann, bei freier Wiese, das hast du ja auch nicht gegen jeden Gegner. Und deswegen glaube ich, dass in solchen Momenten, wo sie dann als Underdog antreten, da kann Dortmund auch schon was zeigen
mit
dem Kader.
Absolut.
Mhm. Gut. Sportlich ist das jetzt nicht ganz so brisant gewesen, wie das vielleicht zu anderen Zeiten mal der Fall war. Wenn wir mal ganz kurz die Tabelle jetzt bedienen
zeig
wollen.
Mal die Tabelle.
Die wird dir gut gefallen. Dann sehen wir natürlich, später können wir natürlich auch über Frankfurt noch sprechen, sehen wir, dass Dortmund Fünfter ist mit 20 Punkten und die Bayern, gut, sie haben jetzt nur noch 4 Punkte Vorsprung nach 12 Spieltagen auf Frankfurt, aber auch das Torverhältnis ist dann nochmal ein extra Punkt. Ich glaube nicht, dass man bei Bayern jetzt ins Schwitzen kommt. Ich glaube wirklich, dass man tatsächlich kalkuliert hat, zwischen diesen 3 Spielen, die du ja auch schon aufgezählt hast, Champions League, Liga und Pokal, ist das Dortmund-Spiel das, wo wir am ehesten 1-2 Spieler schonen können. Und das ist eigentlich schon eine krasse Message, finde ich.
Ja gut, das haben sie auch erarbeitet, muss man sagen, den Vorsprung in der Bundesliga. Ja. Und jetzt gegen Leverkusen, die ja auch ins Rollen kommen so langsam, so ein Stück weit. Also die auf jeden Fall in einer anderen Form sind als beim ersten Aufeinandertreffen, das zu Beginn der Saison gelaufen ist. Ich glaube, da haben sie sich schon überlegt, okay, müssen mal gucken, wie wir dieses Leverkusen schlagen können. Und da bin ich dann sehr gespannt. Da würde ich schon vermuten, dass man die vermeintlich beste Elf der Bayern am kommenden. Ich muss aber immer noch gucken. Ich sage die ganze Zeit, ich weiß immer gar nicht, wann das stattfindet. Wann ist es das? Dienstag oder Mittwoch?
Du suchst das raus, aber was?
Morgen, also am Dienstag.
Am Dienstag. Was auf jeden Fall gesetzt ist, ist, dass diese beste Bayern-Mannschaft, egal wie sie dann auch ausschaut, ohne Harry Kane auskommen muss. Der hat sich nun, wie es scheint, einen leichten Muskelfaserriss zugezogen. Und da kann man jetzt nur spekulieren, wie viele Spiele er ausfallen wird. Das Pokalspiel sicher, das darauf folgende Bundesligaspiel vermutlich auch. Und dann wird man halt sehen, ob er vor Weihnachten noch spielt, wie viele Spiele er vor Weihnachten noch machen kann. Spekulation, aber für Leverkusen wird er fehlen. Und das ist, ich hatte damals, als wir Fußballfights gemacht haben, bei der Frage, welchen Spieler kann man am wenigsten ersetzen, erst Kane genommen. Und habe dann nochmal Luca geschrieben, nee, warte mal, ich nehme doch mal Musch. Und der Grund, weshalb ich erst Kane hatte, war nicht, weil er Harry Kane ist, sondern ja, auch deswegen, aber weil die Bayern in ihrem Kader niemanden haben, der annähernd das so spielen kann wie Kane. Es gibt keinen zweiten Neuner. Ein Müller ist das nicht, der war das nie. Also der wurde in seiner Karriere immer mal wieder auf diese Position geschoben, hat aber auch immer wieder gesagt, ey, das bin ich nicht und das ist er auch nicht. Ein Tell hat jetzt links außen gespielt und ist dann auch nach der Hereinnahme von Müller für Kane, meine ich, auch da geblieben und ist jetzt nicht auf die Kane-Position gegangen. Also da fehlt wirklich ein Ersatz. Und da ist die Frage, wie werden die Bayern das nicht nur personell, sondern auch systematisch kompensieren können, Tobi?
Ja, das ist jetzt interessant, weil wenn du diese Antwort in der Fußballfights-Folge gewählt hättest, hätte ich dir als Gegenargument gebracht, ja, sie können das nicht 1-1 ersetzen, aber sie haben ja genug Klasse, um dann mit leichtem taktischen Umbau es zu ersetzen. Ihr habt ja vorhin schon genannt, man könnte auch zum Beispiel einen Tell vorne spielen lassen oder als etwas andere Form des Stürmers, als einen Stürmer, der sich eher zurückfallen lässt. Man müsste dann sicherlich die Außenstürmer ein bisschen weiter hochschieben, damit die auch in die Tiefe gehen. Vielleicht dann eine Gnabry eine interessante Option, um dann ein bisschen auch in den Strafraum Gefahr aufzustrahlen.
Wenn er fit ist.
Musiala ist natürlich dann auch eine Option, um den einfach vorne als falsche Neun der auch ein Kane ist ja nicht so, dass der nur im Strafraum lauert, sondern der geht viel nach links, nach rechts und guckt dann immer, dass er seine Mitspieler einsetzen kann. Ich glaube, das ist dann eine sehr, sehr spannende Option. Ich glaube, das ist auch, kann ich mir vorstellen, das, was sie jetzt machen werden, dann einen Musiala vorschieben. Und du hast halt auch dann die Möglichkeit, mit einem Müller da zu spielen, der das auch anders interpretiert, der dann auch eher auf den Flügel rausgeht. Aber ich glaube, die wichtigste Änderung ist dann halt, dass du die Außenspieler anders machen musst. Also du kannst nicht, wie du es in der ersten Halbzeit gegen Dortmund gemacht hast, Tell ist ganz auf dem linken Flügel draußen, ganz auf dem rechten Flügel ist Sané draußen und die gehen halt gar nicht ins Zentrum rein. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Da musst du halt dann auch bereit sein, dass du da mal einen Müller ausweichen lässt, dass du da mal einen Tell hin ausweichen lässt aus dem Zentrum heraus, um dann eben von da ein bisschen tiefer reinzubekommen.
Aber ich finde, der Fakt bleibt trotzdem bestehen, dass die Bayern, wenn es eine Schwachstelle im Bayern-Kader gibt, dass sie wirklich keinen Ersatz haben. Wenn man überlegt, letzte Saison hatten sie noch Choupo-Moting, der dann ja auch gut funktioniert hat tatsächlich, wenn Kane mal ausgefallen ist oder so. Es fehlt tatsächlich irgendein richtiger Stürmer. Also es ist schon ein bisschen komisch, dass die Bayern da nicht irgendein, normalerweise suchen sie ja dann noch irgendeinen 48-Jährigen, der mal ein Superstar war und jetzt dann nochmal auf der Bank sitzt oder so, aber dass sie da einfach niemanden haben, wenn Kane sich verletzt, ist schon klar, so für ein, zwei Spiele wird man das immer verkraften können. Aber man stellt sich jetzt mal vor, Kane holt sich eine Verletzung, die ihn für 2 Monate rausnimmt oder sowas. Dann, finde ich, hätten die Bayern schon, da kann man schon davon reden, dass die Bayern dann durchaus ein Problem hätten.
Ist aber auch ein blöder Job, glaube ich. Also ich glaube, du findest da halt keinen Spieler.
Vielleicht hat Ulreich noch einen Bruder.
Ja, so irgendwie sowas brauchst du genau. Irgendjemand, der dann bereit ist, halt im Zweifelsfall 0 Spiele zu spielen. Weil das ist ja der Idealfall. Ja. Ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Wettbewerb bestehen würde, Kane gegen ihn anders. Weil selbst ein Matanovic hat er jetzt am Wochenende bei der Eintracht angefangen, weil der auch mal dann reinrotiert wird für den EKTK. So. Aber das wäre ja bei Bayern überhaupt nicht der Fall. Du würdest ja nie reinrotieren, wenn der fit ist.
Aber so ein André Silva zum Beispiel,
ja,
können sich die Bayern aus der Portokasse leisten. Ob der jetzt bei Leipzig auf der Bank sitzt oder beim Bayern, da sitzt er lieber bei Bayern auf der Bank. Aber wenn du den reinstellst, ich sag dir, habe ich schon damals gesagt, als er zu Leipzig gewechselt, André Silva bei den Bayern vorne würde safe 15 Tore mindestens machen.
Ja, andererseits ist es trotzdem immer noch ein Qualitätsabfall zu Kane.
Natürlich ist alles immer noch ein Qualitätsabfall zu Kane. Wir reden ja aber wirklich für den Worst Case. Und es wundert mich einfach, wie gesagt, also Choupo-Moting war ja letzte Saison, da hätte ja auch keiner gesagt, klassischer Bayern-Spieler. Das war auch die absolute Notlösung. Aber die Bayern sind so dominant, wenn du da jemanden stehen hast, der einigermaßen weiß, wo das Tor steht, der wird schon seine Buden machen. so ganzen Bas Dost wahrscheinlich reinstellen oder Wout Weghorst oder was weiß ich, irgend so ein...
Den Dzeko zurückholen.
Ja, sowas. Ne? Wirklich. Nee, den Dzeko da rein, der ballert dir trotzdem die Dinger da rein, weil der ja perfekt bedient wird die ganze Zeit. Also es ist ein bisschen komisch. Könnte ja auch sein, dass die Bayern da im Winter nochmal was machen.
Ja. Es wird keinen zweiten Harry Kane geben, war, glaube ich, die Antwort. Also nicht auf der Welt. So, niemand wird mehr einen Harry Kane in die Welt geboren haben. Aber so im Bayern-Kader wird es jetzt nicht einen 1-1-Ersatz geben. Aber ich denke auch, du hast natürlich auch die Möglichkeit, mal den nicht nur statt Harry Kane einzusetzen, sondern vielleicht auch mal, wenn du dein 3-0 führst oder so, zu sagen, ich spiele in der Doppelspitze. Und Kane ist eh so umtriebig und überall auf dem Feld zu finden, manchmal sogar auf der Sechserposition, wenn er Bock drauf hat. Dann kannst du halt natürlich auch sagen, okay, du packst einen rein, der eher den Strafraum dauerhaft besetzt, weil eh Angriff auf Angriff folgt und ein Harry Kane spielt so ein bisschen um den rum. Kann man ja auch ein bisschen variabler sein. Deswegen glaube ich schon, dass das Sinn ergeben würde, da jemanden, der sich damit anfreunden kann, die meiste Zeit auf der Bank zu sitzen, zu holen. Silva finde ich eigentlich eine ganz gute Idee tatsächlich, aber irgendwas in der Richtung wäre vielleicht nicht so schlecht. Und du hast halt die Chance, Kane auch mal ein bisschen zu schonen, weil es geht ja nicht darum, den so lange zu fahren, bis der Motor kaputt geht, sondern auch für Harry Kane gilt, er wird auch nicht jünger und er hat vielleicht eine richtig gute, unantastbare Stahlmuskulatur, aber auch er wird nicht jünger und auch er macht mehr Spiele. Klar, er kommt aus England, er kennt das, ne? Aber Champions League jetzt nochmal mehr Spiele und so weiter. Das Nationalmannschaft spielt er. Also das kann ja auch sein, dass dann irgendwann auch da mal vermehrt Muskelverletzungen auftreten.
Das weiß ich wiederum nicht, weil Kane ist schon so integral für diese Mannschaft auch als Figur, dass in jedem Spiel, in dem es um irgendwas geht, muss Kane auf dem Platz stehen.
Ja,
genau, aber das sind ja die Mehrzahl aller Spiele. Du kannst ihn dann irgendwann schon vielleicht im letzten Champions-League-Spiel, aber da brauchst du ja keinen Ersatzmann.
Bei einem 4-0... Wenn es zur Halbzeit 4-0 steht.
Ja klar, das ist dann der Fall, genau. Also, aber da kannst du ja im Zweifelsfall das auch mit anderen fragen. Ich verstehe eure Argumente. Also, das Problem ist halt, du hast so einen verdammt engen Kandidatenkreis für diese Position. Weil jeder Spieler, der natürlich halbwegs was auf sich hält, der will diese Position nicht. Du brauchst halt wirklich einen Choupo-Moting, für den das ein goldener Sechs am Lotto ist, dass er nochmal bei Bayern spielen darf und dem es auch scheißegal ist, dass er dann nur 5 Spiele im Jahr macht. Aber 3/4 aller Spieler wollen ja auch Fußball spielen und haben ja auch den Anspruch, irgendwo sich durchzusetzen und nicht einfach nur bei den Bayern auf der Bank zu sitzen.
Ein Tell macht das mit seinen 20 Jahren seit 2 Jahren.
Also, ja klar, aber das ist ja auch nicht das Optimale.
Nö,
ich glaube auch nicht, dass der glücklich ist damit.
Es gibt diese Spieler halt, ne? Also ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, was mich wundert ist, gibt es bei den Bayern nicht irgendeinen Jugendspieler? Also ich meine, gibt den Ibrahimovic, der ein Riesentalent ist, der ist aber halt, weiß ich nicht, 1,70 oder 1,75 und ohne Bundesliga-Erfahrung. Aber gibt es nicht irgend so einen, in der zweiten Mannschaft haben die Bayern doch immer noch irgendwie so krasse Talente, die kein Mensch kennt und die in 2 Jahren eh Stamm spielen bei den Bayern, so wie Pavlovic, wo man sagt, wo kommt der eigentlich her?
Das ist ein anderer Spieler einfach. Das muss der aber exakt auf der Position den Spieler haben. Das hast du momentan, glaube ich, nicht. Also ich bin da jetzt nicht so drin. Der ist ja noch ein großes Talent, aber der ist zum Beispiel Außenverteidiger. Du hast auch einen Palwana als großes Talent verliehen, aber du brauchst ja dann einen exakten Stürmer. Den hast du,
das meine ich auch. Ob die nicht in der zweiten Mannschaft irgendeinen Neuner haben oder sowas. Aber ja gut, Bayern-Probleme.
Ist es jetzt so. Wir werden sehen, wie lange Kane ausfällt und wir werden sehen, wie sie das auch in einem Spitzenspiel wie jetzt gegen Leverkusen von Beginn an kompensieren können, dass der jetzt nun mal fehlt. Und auch du musst das jetzt kompensieren. Das tut uns allen anderen in der Liga sehr, sehr weh.
Ja, vor allen Dingen fehlt er mir jetzt im... Spielen wir nicht im Pokal? Nee, wir spielen im Pokal gegeneinander.
Ja.
Und er fehlt mir jetzt.
Muss ich mal sagen.
Alles von langer Hand geplant, Tobias Escher.
Nee, ist es nicht, weil dann hätte ich den Pokal auf diese Woche gesetzt. Also wir spielen ja in unserer Managerliga. Und da habe ich einen Pokalwettbewerb ins Leben gerufen. Und du meckerst, seit dem ersten Spieltag machst du dich über meine Mannschaft lustig.
Das ist richtig.
Und du kannst es dir eigentlich nicht erlauben, dieses Pokalspiel gegen mich zu verlieren.
Ja gut,
jetzt. Sei mal ehrlich, Nils, das kann er sich nicht erlauben, oder?
Nee, also nach der Diskussion, die das letzte Mal hinter verschlossenen Kulissen stattfand, das war schon sehr...
Also ich stehe absolut zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe den besseren Kader. Natürlich nur, wenn alle fit sind. Ja, wenn natürlich die Stammspieler bei mir ausfallen, dann ist das natürlich was anderes, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich am Ende der Saison vor dir stehen werde.
Weißt du, was
Karl, weiß ich nicht.
Weißt du, was du hättest machen sollen? Du hättest dir einen guten Ersatzspieler für Kane verpflichten sollen.
Ich habe kein Geld mehr gehabt, nachdem ich Kane gekauft habe.
Ich kann ja auch noch verlieren gegen dich, deswegen sollte ich jetzt auch keine großen Töne spucken.
Ja. Aber wenn du kein Geld hast, dann ist jetzt vielleicht ein Moment, wo du trotzdem dir was Gutes tun kannst. Erstmal, der Trend geht zur Zweitmannschaft. Aha. Das wäre das Erste. Und du weißt nicht, wie es mit der Eintracht weitergeht. Deswegen ist es immer gut zu sagen, was ist denn mit Dortmund zum Beispiel? Einfach so als sympathischen Zweitverein, vielleicht auch als Erstverein. Was braucht man dann noch? Natürlich ein Trikot. Im Idealfall muss man sich noch ein bisschen Credibility darauf holen. Wie wäre es denn mit einem von allen Spielern unterschriebenen BVB-Trikot? Wenn du daran Interesse hättest, wir verlosen das nämlich gerade. Und ihr seht jetzt hier einen Link, wo ihr das ansteuern könnt, rbtv.to/trikot24. Da könnt ihr tatsächlich, jetzt kein Scheiß, ein von allen Spielern signiertes Dortmund-Trikot gewinnen.
Ich würde es dem Timo verkaufen.
Wenn du gewinnst, würdest du es dem Timo verkaufen?
Ja.
Ja, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Guck mal, der kleine Gruß von Timo gerade, das ist flackern.
Aus der Regie.
Ein Geist.
Unser Regie, großer, unser Regisseur.
Regisseur.
Ja, und unser
HSV, großer HSV-Fan.
Und der Redakteur aber auch. Luca ist auch großer BVB-Fan.
Echt?
Ja, beide. Deswegen, die sitzen immer während der Sendung in der Regie und quatschen nur, da sind sie beide.
Alles klar, dann wird es versteigert, ganz einfach.
Ja, wird es versteigert.
Verlost.
Genau, jetzt fragt ihr euch, wie kommt ihr denn daran? Zum einen habe ich natürlich gute Connections in die Kabine der Dortmunder, bin da gern gesehener Gast. Zum anderen aber natürlich auch dank unseres Partners EA Sports 25, die uns dieses Trikot zur Verfügung stellen. Und wenn ihr Bock habt, mal eine richtig coole Fußballsimulation zu spielen, dann gibt es nämlich jetzt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, kein Geld, in der Black Week 50% Rabatt auf EA Sports FC 25. Und den Link findet ihr ansonsten auch in der Videobeschreibung dieses Videos, dieser Bundesliga-Folge. Ganz genau. Alle Infos ansonsten auch bei uns im Blog auf RBTV. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem nächsten Spitzenspiel. Naja, ich will es nicht übertreiben.
Was denn?
Wolfsburg gegen Leipzig. Es ist zumindest ein Spitzenspiel der Emotionen. Und das ist aber insofern ganz interessant, weil jetzt kann ich ja eigentlich auch mal wieder reingehen und diese Kickbase-Überleitung auch nutzen, weil ich war verletzungsbedingt gezwungen, drei Wolfsburger aufzustellen. Was mir hinterher vielleicht als Geniestreich ausgelegt wird, war pure Verzweiflung. Und ich habe gedacht, wow, auswärts in Leipzig, das wird kein guter Spieltag werden. Ich habe auch vorher überlegt, mal bei WhatsApp ein bisschen zu jammern und zu schreiben, scheiße Leute, das wird richtig schlecht jetzt dieses Mal für mich. Aber meine Not sollte mir zum Glück verhelfen, denn Wolfsburg hat Leipzig einfach mal 5:1 zu Hause abgefrühstückt in einer Eindeutigkeit, die schon dafür sorgt, dass in Leipzig der unantastbar scheinende Rose angezählt ist. Und das Spiel war eigentlich relativ früh schon durch. Nach 5 Minuten stand es bereits 2:0 und Leipzig kam überhaupt nicht ins Spiel zurück nach 16 Minuten 3:0. Und dann war das Ding durch. Wir haben eine sehr gute Wolfsburger Mannschaft gesehen, sehr erfrischend, aber wir haben auch eine sehr, sehr indisponierte Leipziger Mannschaft gesehen.
Ich möchte ganz kurz nochmal eingehen auf deine
Kickbase-Geschichte,
weil als jemand, der Mähle wirklich durch seine Verletzung begleitet hat, und dann ist er wieder ausgefallen und ich irgendwann entnervt verkauft habe, dann holst du ihn dir für ein Abel und ein Ei und es passiert, was die ganze Zeit passiert, 180 Punkte. Es ist doch wirklich, denn Baku hatte ich, Fischer hatte ich, Favre, ich hatte alle diese Wolfsburger Spieler und sie haben mich nur enttäuscht. Und dann habe ich, man guckt ja dann auch immer so, wer sind die nächsten Gegner, macht es Sinn, den zu halten oder zu verkaufen, dann sehe ich, ja, okay, schwer, Leipzig, alle verkauft. Und das zeichnet aber vielleicht dann auch einen Champion aus, dass er mit der B11 trotzdem die Punkte holt.
Ja, ich könnte jetzt natürlich diesen Ruhm annehmen, aber die Wahrheit ist, dass es natürlich auch einfach Glück ist, dass Wolfsburg
in aber dem Moment... Aber der Kader hat es ja hergegeben.
In Leipzig performt.
Einerseits kann man sagen, es war nicht zu erwarten. Leipzig unter Rose das letzte Mal im Februar 2023 ein Heimspiel verloren. Also ist schon länger her gewesen. Mhm. Andererseits haben wir ja auch in den vergangenen Wochen immer darüber gesprochen, dass die Formkurve bei Leipzig eher nach unten zeigt und dass die Tabellenlage bei Leipzig auch beschönigt ist dadurch, dass sie Glück hatten und ein leichtes Programm. Und jetzt gegen Wolfsburg, muss man sagen, sind sie wirklich auseinandergebrochen. Ich habe die erste Halbzeit mir nur angeschaut, aber das hat mir dann auch genügt, weil du hast dann von diesen Qualitäten, die man ja immer Leipzig automatisch bescheinigt, einfach weil sie Leipzig sind. Da sagt man, ja, die spielen kompakt, die sind super schnell und die verteidigen gut und blablabla. Davon war nichts mehr zu erkennen. Also zum Beispiel Nusa, der offensiv ein großartiger Spieler ist, will ich gar nicht drüber reden, aber der funktioniert in diesem Defensivkonstrukt einfach nicht. Das sage ich auch seit Wochen. Der will immer quasi fünfter Verteidiger spielen, bringt keinen Druck auf den Ball und dann kann der Gegner da sehr leicht über diese Seite ins Zentrum reinspielen. Du hast überhaupt keine Dynamik mehr im Zentrum. Also ein Haidara ist neben der Spur, ein Krampel ist ja sowieso noch nie der Schnellste gewesen, wird auch nicht jünger. Also all diese defensiven Qualitäten, die du Leipzig bescheinigen konntest in der Vergangenheit, die sind momentan nicht vorhanden. Und dann kommt eine Mannschaft wie Wolfsburg, die halt eben momentan einen Lauf hat, die aber auch eine Geschwindigkeit einfach vorne drin hat. Also mit einem Amura, mit einem Thiago Thomas, mit einem Wimmer, der die geilen Pässe spielt. Das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, die das auch auszunutzen weiß und die dann auch einen Orban und Lukeba hinten gut beschäftigt. Und das war dann einfach ein Massaker, man kann es nicht anders beschreiben. Auch wenn ich jetzt, tut mir leid, die Gossensprache, die ich erfinde.
Die Gossensprache.
Die Militärsprache, ja.
Man muss sagen, natürlich Leipzig, ich hat natürlich auch ordentlich Verletzungspech. Bichabu verletzt, Klostermann verletzt, Raum verletzt, Etraogo, gut, er hat jetzt noch nicht so eine Rolle gespielt, aber auch verletzt. Xavi Simmons natürlich verletzt, Elmas verletzt, Yusuf Paulsen verletzt. Das ist natürlich schon auch ein Faktor, muss man ganz klar sagen, ohne das jetzt zu entschuldigen, haben wir natürlich trotzdem eine gute Elf da auf dem Feld. Und bei Wolfsburg ist es halt so, dass man sich ja eigentlich die ganze Saison gefragt hat, warum die nicht so richtig in Fahrt kommen, weil eigentlich sind die ganz gut besetzt, wenn man sich mal so den Kader anguckt. Klar, da sind jetzt auch einige Verletzte zurückgekommen, aber gerade so mit Tomas, Amura, Baku da vorne, das ist schon nicht die schlechteste Offensive der Liga. Auch in der Verteidigung, die haben jetzt da Kuljarikis, der immer besser greift, der ein Top-Innenverteidiger ist. Arnold ein super Spiel gemacht. Dardai entwickelt sich zu einem absoluten Leader in dem Team. Also das ist schon komisch, dass eigentlich so spät ist. Erst klappt jetzt bei Wolfsburg, dass die so langsam in Fahrt kommen. Aber das ändert halt nichts daran, dass man sich fragen muss, wie es sein kann, dass nach 15 Minuten die Partie entschieden ist. Also das ist einfach crazy. Der letzte Sieg von Leipzig war gegen St. Pauli. Das ist jetzt 6 Spiele her. Also sie haben seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen. Und Ruven Schröder wurde versetzt zu Salzburg. Wir haben schon gesagt, du hast gesagt, es erinnert dich an Stromberg.
Ich habe es aus dem Internet geklaut. Da hat jemand geschrieben, das erinnert mich an Stromberg damals, als er nach Findorf versetzt wurde.
Ja. Hm. Es wirkt ein bisschen so, als ob man sich in Leipzig genötigt sei, irgendwas zu machen, aber man will Rose noch nicht kündigen. Also muss irgendeiner jetzt Konsequenzen ziehen. Es wurde zwar gesagt, er wollte das so und so, aber ich bin froh, weil das nächste Spiel ist am Mittwoch. Leipzig gegen Frankfurt und ich hätte keinen Bock gehabt, dass dann schon wieder neuer Trainer auf der Bank sitzt, Roger Schmidt, sondern dass jetzt noch mit Rose es weitergeht. Die Eintracht spielt jetzt 2x innerhalb von 10 Tagen in Leipzig und deshalb bin ich froh, dass Rose noch im Amt ist.
Ich weiß, ich check da sowieso nicht ganz durch, wer da was macht. Die haben ja noch Schröder, dann hat dann ja noch Schäfer, ist ja da Sportchef, dann hast du noch Gomez in einer gehobenen Position. Minzlaff ist ja sowieso als Head of.
Mario Gomez,
ja.
Der ist bei Leipzig?
Ja.
Was macht der da?
Das war, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Das war der Punkt meines ganzen Rants gerade, dass ich nicht genau weiß, was er macht. Okay. Dann hast du noch Klopp jetzt als dann Botschafter, der aber erst ab Januar einsteigt. Also das ist mittlerweile, sind da so viele Köche am Kochen, was ich da schon verstehen kann, dass man dann vielleicht mal den Schröder sagt, okay, geh mal nach Salzburg und guck mal, dass du da den Laden wieder in Ordnung kriegst. Da ist ja auch nicht alles Gold. Ich weiß nicht, die Mannschaft ist ja eigentlich auch gut zusammengestellt. Deswegen, ja, dein Lob für Wolfsburg in allen Ehren, verstehe ich auch. Und die Verletzungsmisere kann man auch als Ausrede so ein Stück weit anwenden. Aber Leipzig war ja immer egal, in welcher Variante sie gespielt haben, defensiv noch stabil. Und halt nicht so fehleranfällig, wie sie es jetzt waren. Und jetzt guckst du die Mannschaft an, die ja auch in Ordnung ist. Also das ist ja nicht so, dass da eine D11 auf dem Platz steht, sondern du hast immer noch Openda, Šeško vorne drin, du hast immer mit Henrichsen Nationalspieler als Außenverteidiger, Lukeba, Orban, ist ja auch eine ordentliche Innenverteidigung, Baumgartner, Gerd Röder, Nusa sind ja auch alle für viel Geld gekommen. Da musst du dich nicht 1-5 abschießen lassen und nicht nach einer Viertelstunde 0-3 hinten.
Aber man muss ganz klar sagen, Nusa Baumgartner ist nicht Olmo Simmons.
Nee, ist natürlich nicht Olmo Simmons, klar.
Ja, ich denke auch, dass die Art und Weise und die Höhe der Niederlage und auch jetzt die Serie, wobei da die Champions League inkludiert ist und Leipzig hat in der Champions League wirklich nur Hammergegner. Da kann man nicht, finde ich, jetzt böse sein, wenn man da leider diese Spiele auch in Summe alle verliert. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung, weil wenn man es vergleicht mit der Wolfsburger Mannschaft, dann kann man jetzt nicht sagen, hier Leipzig geht jetzt hier als gebeutelter, verletzungsgeplagter Underdog in dieses Match. Da musst du, gerade wenn du aus so einer Krise kommst, eine Reaktion zeigen. Und das ist dann, finde ich, dann auch eher eine Charakterfrage. Wenn du halt in der Champions League diese Spiele hast und auch in der Bundesliga nicht richtig performst, dann bist du an dem Punkt, okay, jetzt habe ich was wieder gut zu machen. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir besser sind als das. Oder die Alternative ist, du ergibst dich in dein Schicksal und lässt dich vorführen. Und Letzteres ist passiert. Und da habe ich Schwierigkeiten, weil ich bin auch jemand, ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, es fehlen Schlüsselspieler bei Leipzig. So, es fehlen nicht irgendwelche Spieler, sondern es fehlt Xavi, der Dreh- und Angelpunkt der Offensive. Es fehlt Schlager, der wichtigste Spieler im Zentrum, der Kraftraum, der Motorraum bei Leipzig. Den kann weder Haidara noch Kampel noch Seiwald in irgendeiner Form ersetzen. Und du hast mit Raum auch einen Schlüsselspieler, weil der natürlich auch viele Assists sammelt und einen Šeško vielleicht auch mit Flanken füttert, die er braucht im Strafraum. Also das ist eine Achse, die da fehlt. Aber dennoch ist das, was da auf dem Platz steht, zu gut und zu ambitioniert, um auf so eine Art und Weise gegen Wolfsburg zu spielen.
Und vor allen Dingen, ich sage euch eine Statistik, die mehr sagt als alles andere. 31% Zweikämpfe gewonnen.
Die haben jetzt 9 Gegentore in 2 Spielen kassiert.
Aber 31, ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal so eine Statistik gesehen habe. Normalerweise spricht man davon, wenn eine Mannschaft 55-45 hat, dann sitzen die Trainer in der Pressekonferenz und sagen, wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Aber 31% zu 69%, das klingt normalerweise nach Arbeitsverweigerung, als ob irgendwie jemand Angst hatte, sich die Socken schmutzig zu machen, die Stutzen, nicht die Socken. Also das ist schon eine bemerkenswerte Statistik, finde ich.
Ja.
Und dass sie halt vorne keine Tore schießen, das ist ja seit Wochen und Monaten ein Problem, dass diese Mannschaft halt offensiv die Mittel fehlen, um die fehlende individuelle Klasse eben durch Raum, durch den Ausfall von Simmons, durch Schlagers Ausfall zu kompensieren. Und wir reden jetzt über defensive Probleme. Wir reden davon, dass sie 5 gegen Wolfsburg kassieren, dass sie 4 gegen Hoffenheim kassieren, obwohl sie vorne liegen. Und in der vergangenen Saison und auch die Jahre davor, also solange Rangnick oder Rose da Trainer waren, konntest du dir die Uhr nachstellen, dass wenn sie ein Tor geschossen haben oder auch beim Stande von 0-0, dass die kein Gegentor kassieren. Weil die Organisation gegen den Ball so überragend gut war. Das war dann nicht immer geil anzuschauen, aber das war einfach von der Organisation her so überragend gut, dass kein Gegner dran vorbeikam. Und diese Stärken sind ja peu à peu verloren gegangen. Also das ist ja schon, man muss da schon eine richtige Krise ausrufen. Und ich will auch Champions League, ja klar, sie haben gegen Inter verloren, aber sie haben auch 3 Dinger bei Celtic kassiert. Mhm. Oder du sagst, Das ist der Gegner, den du hättest schlagen müssen.
Das ist der Gegner, genau. Ja, von daher glaube ich auch, dass das eben mehr ist als nur Verletzungspech, sondern das ist wirklich eine Krise und Rose ist angezählt. Und ich glaube, die nächsten Spiele werden durchaus entscheidend sein. Natürlich hast du in Leipzig vielleicht nochmal eine andere, sag ich mal, Bereitschaft dazu, vielleicht auch solche Phasen zu durchstehen im Vergleich mit anderen Spitzenclubs. Rose ist auch noch Leipziger und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen identifikationsstiftend, dass du dann in diesem artifiziellen Konstrukt Leipzig, was immer viel Kritik ausgesetzt ist, hast du wenigstens einen echten Trainer, sag ich mal, der wirklich aus der Stadt kommt und so. Das ist ja eine schöne Geschichte auch für Red Bull. Deswegen glaube ich schon, dass man versuchen möchte, ihn auch zu halten. Aber wenn das so weitergeht und sie jetzt aus dem Pokal rausfliegen und sich damit eine weitere Titelchance nehmen, dann glaube ich, wenn beide Spiele gegen Frankfurt schief gehen und die Art und Weise auch vergleichbar ist wie mit der in Wolfsburg, dann glaube ich, dass Rose nicht zu halten ist.
Also je nachdem, wie das Spiel läuft. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn sie aus dem Pokal rausfliegen. Gut, sie haben dann noch das Auswärtsspiel in Kiel. Also ich muss mal abwarten, wie jetzt am Mittwoch das Pokalspiel läuft. Aber wenn die zu Hause aus dem Pokal rausfliegen, könnte ich mir vorstellen, dass gegen Kiel vielleicht schon Interimstrainer oder Roger Schmidt dann eben auf der Bank sind.
Ich wollte gerade sagen, ist ja dann auch ein dankbarer Anfang für einen neuen Trainer. Ja. So.
Und du kannst
Kiel,
dann,
aber trotzdem.
Und du kannst dann nach dem Kiel-Spiel gegen die Eintracht, kannst du dann wieder dem neuen Trainer sagen, guck, ich habe es direkt besser gemacht oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Muss man jetzt mal abwarten. Kann aber auch sein, dass ein Befreiungsschlag wird, dass sie, was weiß ich, es ist ja auch eine starke Pokalmannschaft Leipzig, muss man ja sagen. Wenn sie da gewinnen, dass das dann kann er in Kiel auch gewinnen und dann hast du wieder 2 Siege. Also spannende Wochen jetzt in Leipzig. Mhm.
Und ich glaube eh, dass dann in der Rückrunde, weiß ich gar nicht, ob ich es letzte Woche genau so gesagt habe, dass es in der Rückrunde mit Leipzig zu rechnen sein wird aufgrund fehlender Champions League-Belastung und aufgrund zurückkehrender Spieler.
Und die wollen eventuell, ich habe es nur gelesen, bestimmt, Kolumuani ist im Gespräch.
Ja, der ist natürlich auf dem Markt erstmal, aber es wäre schon auch ein bisschen lächerlich, Openda und Kolumuani als Doppelspitze mit dem Tempo und so, das könnte auch ein bisschen Spaß machen, wenn sie mal ins Kontern kommen.
Keine Ahnung, mal gucken, ob das überhaupt realistisch ist oder so, aber so eine Laie vielleicht mit Kaufoption, wer weiß. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Leipzig was auf dem Transfermarkt macht im Winter.
Möglich. Genau, dann lass uns doch jetzt mal zu der Mannschaft der Stunde kommen. Und du sitzt jetzt ja hier seit vielen Jahren. Es ist immer ein Auf und Ab. Mal ist es fast ein Abstieg und nur über Relegation gerettet. Und dann ist es knapp an der Champions League vorbei. Und dieses Jahr scheint das Jahr zu sein, in dem diese lange kontinuierliche Arbeit der letzten Saisons auf dem Transfermarkt, die vielen Einnahmen, die vielen guten Neuverpflichtungen, dass sich das jetzt mal auszahlt in einem Moment, wo die Qualität wirklich auf den Platz kommt, wo auch die Konkurrenz ein bisschen schwächelt. Und das führt eben dazu, dass die beste Eintracht seit
immer,
seit Uwe Bein und Anthony Yeboah ist, mit berechtigten Hoffnung auf zumindest mal die Champions League. Die Bayern sind, glaube ich, zu stark dieses Jahr. Aber da greift ganz viel ineinander. Und selbst wenn sich da Spieler wie einen Christensen verletzen, kommen halt auf einmal Brown und Collins aus dem Nichts und ersetzen den in einem Konstrukt, was im Gegensatz zu Leipzig eben funktioniert und auch einzelne Posten austauschbar sind, ohne dass das Gesamtkonstrukt zusammenbricht. Ich bin ein bisschen genervt von einer sehr guten Laune, aber ich bin bereit, sie zu ertragen.
Aber du hast ja gesagt, ein Zweitverein braucht man ja auch manchmal, wenn es mit dem eigenen nicht läuft.
Das hast du ja gemerkt, gut, ja.
Und ich bin bereit, den HSV zu adoptieren, wenn du bereit bist, die Eintracht zu adoptieren. Und ich würde sagen, das ist ja nicht der schlechteste Deal auch für dich.
Okay.
So. Ja, aber was du gesagt hast, stimmt natürlich. Es ist echt ein bisschen verhext. Das zeigt aber auch, wenn so eine Mannschaft erstmal ein Gefüge hat oder ein Fundament, was funktioniert, dann kannst du natürlich auch andere Spieler reinholen in die Mannschaft und die können sich gut entwickeln. Also nur mal am Beispiel von Nene Brown, der ja überragend gespielt hat, 3 Assists gemacht. Übrigens bei Kickbase würde ich mich beschweren, die haben nur 2 Assists berechnet, habe ich gesehen.
Haben sie auch nur, ja.
Aber er hat 3 gegeben in einem Spiel.
Ja, das letzte war, der war so abgefälscht und dann gibt es immer nur 25 Punkte für abgefälschten Assist.
Na gut.
Schnader lässt grüßen. Ah, er hat es letzte Woche.
So, okay. Ja, also ein Brown, nicht zu vergessen, er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat dann aber im Pokal, glaube ich, nicht so überzeugt und wurde nicht mal für den Euroleague-Kader nominiert, ne? Weil man einen Kunku noch vor ihm gesehen hat. Und jetzt muss man sagen, hat er die letzten 3 Spiele überragend gespielt, entwickelt sich auf eine Art und Weise, dass wenn der weiter so macht, spielt er sich, na gut, ich will jetzt noch nicht irgendwas jinxen, aber das war schon aller Ehren wert, wie der Junge jetzt aufstellt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler, der so jung ist, der erstmals nicht schafft, der wechselt dann und schafft es nicht, kommt nicht mal in den Euroleague-Kader und so weiter. Und dann nutzt der sowas von seiner Chance. Genau das Gleiche auf der rechten Seite mit Namdi Collins in Dortmund aussortiert. Und jetzt bei der Eintracht so gut, dass er dem fast unersetzbaren Christensen den Rang abläuft und dann sich ein Konkurrenzkampf will. Das zeigt einfach, was für eine unglaubliche Qualität die Eintracht auch mittlerweile in der Kaderbreite hat. Das ist, glaube ich, ein ganz krasser Faktor. Du kannst fast jeden Spieler ersetzen und es kommt jemand rein, der es nicht viel schlechter macht. Das ist natürlich ein absoluter Luxus. Dazu kommt, dass alle in Topform sind, also fast alle, vielleicht mit Ausnahme vielleicht von einem Matanovic, der doch ein bisschen abfällt und so, wenn man überhaupt von Enttäuschung sprechen, ist er auch noch ein junger Spieler, erste Saison, will ich jetzt noch nicht den Stab brechen, aber der so ein bisschen abfällt, was man auch merkt. Das ist
aber auch schwierig, wenn du zwischen Marmoush und Etikité da deine Zeiten irgendwie, das ist nicht so einfach.
Er kriegt auch immer wieder die Chance, aber man sieht halt schon, dass es so in der, gerade von der Spielgeschwindigkeit habe ich so das Gefühl, dass es für ihn noch so ein bisschen schwierig ist, aber also zum einen muss man wirklich sagen, ich habe ja auch oft genug auf Topmöller draufgehauen, da muss ich es auch loben, habe ich auch schon oft gesagt, wenn jemand was Gutes macht. Die Art und Weise, wie er auch Spieler, die in Formkrisen sind, immer wieder aufbaut, ist sensationell. Man sieht es zum Beispiel, man hat es bei Ebimbe gesehen, der schon im Winter fast weggewechselt war, dem man dann wieder Chancen gegeben hat, das, was er dann mit Leistung zurückgezahlt hat. Brown habe ich gerade angesprochen. Skiri hatten wir, Durchhänger, der jetzt wieder in guter Form ist. Matanovic kriegt immer wieder seine Chancen, sich zu weisen, wird nicht hängen gelassen. Also da gibt's so ganz viele, ein Chaibi zum Beispiel, der ganz schlecht gespielt hat in den letzten Wochen, kriegt aber trotzdem immer wieder seine Chancen, weil du merkst einfach, dass Topmöller unglaublich an den glaubt. Und dann kriegt er seine Chancen und hat jetzt die letzten 2 Spiele wieder aufsteigende Form. Also ich glaube, dass das einfach auch dazugehört, dass jeder Spieler in diesem Kader das Gefühl hat, dass er was beitragen kann. Es gibt keinen, der motzt oder so. Jetzt saß wieder ein Collins auf der Bank, weil Christensen von Anfang an gespielt hat. Und du hast aber dann wird er trotzdem eingewechselt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Spielermanagement von Topmöller und seinem Trainerteam wirklich sensationell gut ist. Also da habe ich in der Vergangenheit unter Glasner zum Beispiel ganz andere Sachen. Der hat auf 13 Spieler gezählt, Glasner, und alle anderen wurden nicht eingesetzt. Die wurden einfach nicht eingesetzt. So, das ist jetzt bei Topmöller anders. Dann hast du mit Marmoush einfach einen Spieler, der irgendwie in Zaubertrank gefallen ist oder so. Ich weiß nicht, wie man das noch erklären kann. Das ist einfach unfassbar, wie der drauf ist. Der hätte 2 Tore geschossen, der hätte noch 2 mehr locker schießen können.
Alleingang noch gehabt.
Und
dann 1-2 Schüsse noch.
2 Schüsse. Und jeder von denen ist auch eine Granate, die schon so Richtung Tor geht. Also der ist nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht, was abgeht. Was der für eine Entwicklungsexplosion gemacht hat, ist sensationell. Der ist natürlich jetzt einfach das Nonplusultra. Und dann muss man sagen, dass das Eintracht-Spiel sich jetzt einfach auch viel mehr als letzte Saison endlich wieder so dieser Eintracht. Das ist fast schon Hütter-Fußball, würde ich sagen, so von der Anlage. Es wird direkt nach vorne, scharf nach vorne gespielt, in die Spitzen rein, und dann wird entweder kriegt einer der schnellen Spieler mit Marmoush, Etikete, die dann solche Bälle gut verarbeiten können, auch unter hoher Geschwindigkeit. Und wenn nicht, wird sofort von den anderen schnellen Spielern auf den zweiten Ball gepresst, und es klappt ganz oft. Ist natürlich immer mit ein bisschen Risiko verbunden, wenn es dann nicht klappt, ne, dann ist hinten auch immer so ein bisschen offen. Aber es klappt sehr oft, dass sie dann den zweiten Ball auch wieder gewinnen und dann sehr viel Druck ausüben. Und was so ein bisschen untergeht, und dann bin ich fertig mit meinem Monolog, ist, man muss sagen, durch diese Verpflichtung von Theat und Christensen, das sind zwar, die fallen jetzt nicht so auf wie ein Marmouschen, Etikete oder Ekitike, aber das sind wahnsinnige Mentalitätsspieler, die der Eintracht eine unglaubliche Stabilität hinten geben. Ein Theat ist ein der köpft jeden verdammten Scheiß Ball weg, spielt super Eröffnungspässe, teilweise richtig lange, scharfe mit Power Bälle nach vorne. In Christensen ist immer bis in die Fußspitzen motiviert, geht keinem Zweikampf auf den Weg. Und ein Robin Koch ist seit Wochen, der wird eigentlich gar nicht erwähnt, der macht keine Fehler. Der macht einfach keine Fehler, gewinnt fast jeden Zweikampf, macht gutes Eröffnungsspiel, ist einfach super stabil. Und du siehst an seiner Seite oder an der Seite, wie ein Tuta sich zum Beispiel entwickelt hat. Tuta spielt eine absolut krasse Saison eigentlich. Vertrag läuft aus, der weiß noch nicht, ob er verlängern will. Von einem halben Jahr hätte er wahrscheinlich gebettelt für einen neuen Vertrag. Tuta ist momentan in einer super Situation. Eintracht will unbedingt verlängern. Tuta sagt so, chill. Also momentan muss man einfach sagen, die Eintracht ist ja das Maß aller Dinge. Das Einzige, wo ich natürlich wieder pessimistisch bin, ist, dass erfahrungsgemäß die Eintracht in der Rückrunde abkackt. Wir hatten schon oft geile Hinrunden und in der Rückrunde hat es ja nicht geklappt. Ich bin gespannt, ob wir wirklich eine andere Eintracht diesmal sehen, die es durchzieht. Und auf jeder Pressekonferenz wird Topmöller gefragt, ist die Eintracht jetzt eine Spitzenmannschaft? Und du hast vorhin gesagt, auch bei Sané, du bist erst dann Spitze, wenn du es konstant abrufst, wenn du es dauerhaft abrufst. Dann kannst du sagen, okay, aber den Beweis muss ich erst noch liefern.
Für mich ist das schon eine andere Eintracht als in den letzten Saisons, weil da wurde viel gekauft, verkauft, Geld generiert und so weiter. Und jetzt hast du eine Situation, wie gerade schon gesagt, wo die Mannschaft wirklich gut aufgestellt ist. Also letzte Saison gleicher Trainer und haben einfach, das hast du selber gerade aufgezählt, Theat und Christensen gefehlt. Dann waren Larsson noch ein Jahr jünger und Marmoush nicht in der Form. Also ist alles was dazugekommen und relativ wenig abhanden gekommen. Und das ist so der Unterschied, dass du jetzt nicht einen Kolo Muani verloren hast, der da davor der Grund war, weshalb die Eintracht auch berauschende Spieltage erlebt hat. Die sind jetzt alle da. Und deswegen ist jetzt das Fenster für die Eintracht. So blöd das klingt, obwohl diese Mannschaft noch im Aufbau ist und obwohl sie auch wieder kommende Saison Spieler verlieren wird. Jetzt ist das Fenster für die Eintracht, eine sehr gute Saison zu spielen. Und die Frage ist nur für mich, bleiben alle gesund, die wichtig sind? Und es gibt natürlich auch mit Marmoush, Etikete vorne, 2 Schlüsselspieler, Larsson vielleicht im zentralen Mittelfeld, hinten und so. Sie sollten jetzt nicht so ein Leipziger Modell fahren. Das würde auch Frankfurt nicht kompensiert kriegen. Aber wenn sie die Form halten können, spricht für mich von der Qualität nichts dagegen, dass das so weitergehen könnte. Aber es ist eigentlich, man kann sich nicht vorstellen, dass ein Marmoush so weiter scored. Das ist eigentlich, der geht ja wie durch Butter. Man sieht den, der kriegt ja auch immer den Platz, muss man dazu sagen. Marmoush ist jetzt ja kein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor angespielt wird. Oder so. Die meisten Sachen, die er macht, ist ja, wenn er Wiese vor sich hat und ins Tempo gehen kann. Und da muss man mal schauen, wie ist denn das, wenn Frankfurt sich auf Platz 2 etabliert? Wie viele Mannschaften tun Frankfurt noch den Gefallen, quasi, dass dieser Raum da ist?
Das ist halt die Frage, weil bei Heidenheim haben wir es ja jetzt gesehen, um mal auf das Spiel zu kommen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass die gegnerischen Trainer oder Spieler nicht wissen um die Stärken von einem Marmoush. Ne? Und trotzdem hat er diese Szenen ohne Ende gehabt gegen Heidenheim. Es ist halt einfach, enorm schwer, weil er hat halt dieses Friemelige, so sag ich mal, ne, so dieses, wenn der Ball, wenn er in einem Zweikampf ist, er schafft es halt immer irgendwie den Ball dann sich vorzulegen. Und wenn er erstmal den Ball sich einen Meter vorgelegt hat, da gibt es vielleicht 3 Abwehrspieler in der Liga, die den dann noch einholen könnten. Ja, und das ist, glaube ich, einfach ultra schwer zu verteidigen.
Was stand auf diesem Taktikzettel drauf? Es gab ja irgendwie, ich habe das Spiel nur mit halbem Auge verfolgt, gebe ich ehrlich zu, weil wir leben bei City gegen Liverpool lief. Die erste Viertelstunde war so ein bisschen hakelig, dann gab es ja diesen Zettel, den dann Götze auch angeguckt hat und danach fiel dann irgendwie plötzlich das Tor und dann lief es auch besser.
Ich weiß es ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es stimmt, dass die erste Viertelstunde war es noch relativ ausgeglichen und dann gab es quasi mit der ersten Torchance, wie das so oft diese Saison war, das Tor und ich hatte das Gefühl, so nach diesem 1-0 hat die Eintracht, ist die so ja, ruhiger geworden und selbstbewusster geworden und dann hatte Heidenheim eigentlich gar keine Chance mehr.
Ja. So. Ja, ich weiß es nicht, ich habe jetzt die erste Viertelstunde dann nicht so genau verfolgt. Ich weiß nicht, was da die anders gemacht haben. Irgendwas haben sie dann ja umgestellt, offensichtlich, als dann dieser Zettel reingereicht wurde. Ich hatte auch das Gefühl, dass Brown ist ja sehr häufig ins Zentrum gezogen, hat ja dann auch das erste Tor daraus eingeleitet. Vielleicht das auch so eine Idee, diese Fünferkette und die Manndeckung zu sprengen, die Heidenheim gespielt hat. Marmoush hat ja dann auch sein anderes Tor da eingeleitet, als er vom Flügel kam und dann das haben sie ganz gut gemacht. Und bei Heidenheim muss man sagen, war ein geiles Spiel gegen Chelsea. Ich habe das auch mir voll angeguckt. Das ging ja von einem Strafraum zum nächsten. Da haben sie wirklich alles rausgeballert. Und dann jetzt in der Bundesliga kriegen sie das aber nicht reproduziert, diese Leistung. Und auch Fünferkette haben sie jetzt schon wieder gespielt, mehrfach. Fünferkette-Bilanz bisher, glaube ich, 4 Spiele mit Fünferkette, 4 Niederlagen. Das ist eben nicht das Kerngeschäft von Heidenheim. Und auch sonst der Weg nach vorne ist häufig versperrt, dass diese Spieler, die am Anfang der Saison, wo wir gesagt haben, Wanner, Mensch, der reißt raus, Jänzer, war ja auch schon mal in unserer Top 11 drin, die haben nicht diese Form, um dann das rauszureißen, was defensiv eben nicht funktioniert aktuell. Und die Leistungen der Conference League sind einfach auch deutlich besser. Und Frank Schmidt hat ja auch schon jetzt auf der Pressekonferenz gesagt, ist momentan alles ziemlich blöd, weil ich kann nicht daran arbeiten, Fehler abzustellen, weil wir haben halt eben keine Trainingszeit. Wir machen halt nur Spiel, Gegneranalyse, nächstes Spiel. Spiel, Gegneranalyse, nächstes Spiel.
Ja, und jetzt kommt Heidenheim eben zum ersten Mal in diese Situation, dass du eben nicht mehr in Ruhe arbeiten kannst und das vielleicht als Vorteil für dich nutzen kannst, sondern diese Doppelbelastung, die macht ja was mit dir. Dir ist ein Knüppel zwischen den Beinen. Das ist ja nicht so einfach. Und das ist ja oft so, wenn dann Vereine unerwartet in so eine Situation kommen, Europa League zu spielen oder Conference League zu spielen, bist aber gar nicht auf diese Belastung ausgelegt. Weder die Spieler kennen das, noch der Verein kennt das, noch der Trainer kennt das. Das ist ja für alle das erste Mal. Sie haben ja niemanden wirklich, der das schon mal so erlebt hat und jetzt quasi sich dementsprechend drauf. Also alle müssen es jetzt gerade lernen. Und man muss bei Heidenheim ein bisschen aufpassen, dass der Erfolg vielleicht auch in der Conference League ihnen nicht auf die Füße fällt, weil sie dadurch in der Liga eben nicht in der Lage sind, Fehler abzustellen und Punkte zu sammeln. Weil das wird eine lange Saison und das wird schwer für Heidenheim. St. Pauli punktet jetzt, kommt immer besser in der Liga an und so. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht am Ende dann runtergeht. Ne?
Das ist halt die Krux von diesen vermeintlich kleineren Vereinen, wenn die dann mal so eine Überraschungssaison spielen und dann halt plötzlich international spielen müssen, aber gar nicht so die Kaderbreite oder die Erfahrung haben. Union hat es dann letzte Saison versucht, mit sich sehr viel Erfahrung einzukaufen, hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Man muss auch sagen, Heidenheim hat ein relativ einfaches Auftaktprogramm, hat jetzt eine richtig schwere Phase. Nur mal zum Vergleich, wir hatten jetzt Wolfsburg-Niederlage, Leverkusen-Niederlage, Chelsea.
Ampa. Etienne Gade präsentiert das Programm.
Achso, ja, stimmt. Ja, aber warte, sie hatten jetzt Wolfsburg, Leverkusen, Chelsea, Eintracht als nächstes in München und dann zu Hause gegen Stuttgart. Also sehr viel schwerer kannst du es eigentlich dann auch in der Bundesliga nicht haben. Und sie müssen jetzt dann aus dieser Phase irgendwie gucken, sich möglichst nicht abschießen zu lassen, zum Beispiel gegen die Bayern. Ja, also ich glaube, man wird da jetzt nicht mit dem Anspruch hingehen, unbedingt gewinnen zu, also natürlich wollen schon, aber ich glaube, das erste Ziel muss sein, sich nicht abschießen zu lassen. Du musst irgendwie diese Phase gegen diese krassen Vereine musst du jetzt irgendwie überstehen, weil der Trend von Heidenheim zeigt eindeutig nach unten. Und das könnte ganz bitter noch sein.
Ist auch super ärgerlich. Du hast jetzt das erste Mal seit wirklich längerer Zeit wieder die gesamte Mannschaft eine ganze Woche da, um halt mal was zu machen. Dann spielst du gegen Bayern danach. So. Hätte man sich wahrscheinlich auch anders gewünscht als Heidenheim. Aber kann man natürlich nicht ändern. Und danach geht es wieder nach Istanbul eine Woche drauf und du hast halt wieder die Doppelbelastung. Das ist wirklich,
dafür ist Harry Kane nicht dabei.
Ja, gut.
Das trotzdem ist natürlich dann ein kleines Trostpflaster.
Ja.
Für Heidenheim, der wird sie nicht ärgern.
Aber die sind jetzt erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.
Genau. Und
dann nochmal auf die Tabelle gucken, da hat St. Pauli sie jetzt überholt, nachdem ja Heidenheim auch am Anfang der Saison ganz oben mit dabei war, sind die jetzt so peu à peu runtergereicht worden und sind jetzt auf dem 16. Rang gelandet.
Genau.
Zwar noch ordentlich Vorsprung auf Kiel, aber trotzdem, vor St. Pauli muss ja eins der Saisonziele von Heidenheim
sein. Ja, Platz 15 ist das Saisonziel. Ja. Klassenerhalt, ich glaube auch Relegation würden sie auch mitnehmen. Ja. Klassenerhalt ist das Saisonziel. Aber vielleicht mal schauen, wie lange sie noch dabei sind bei Europa. Das kann ja auch manchmal eine Erleichterung sein. Aber momentan sieht es ja, Klammer auf, leider, Klammer zu, sehr gut aus. Also sie haben jetzt das erste Mal nicht gepunktet. Davor alles gewonnen. Dann kam Chelsea und mal schauen, wie es jetzt da weitergeht. Jo, also wir haben jetzt ja, finde ich, aus den Spielen, die wir bislang besprochen haben, insbesondere natürlich das Wolfsburg-Spiel und auch das Frankfurt-Spiel, jede Menge Spieler auf dem Feld gehabt, die sich beworben haben für die Elf der Woche. Ob es jetzt ein Amura ist, ob es ein Marmoush ist oder ein Brown ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir von diesen Leuten jemanden finden werden in unserer Elf der Woche.
Ja, das Sky-Team der Woche. Erstmal vielen herzlichen Dank an unseren Partner Sky, der das hier möglich macht, der da auch mit uns immer sehr gut kooperiert. Ihr könnt auch einen Gutschein für ein Trikot bekommen im Wert von 100 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal auf rptv.de/sky-trikot zu gehen. Und dann könnt ihr euch auch ein schönes Bundesliga-Paket sichern und dort auf Sky eben die Samstagsspiele der Bundesliga schauen, aber auch alle Spiele der zweiten Bundesliga. Da sind wir auch mit unserem Format Bundesliga am Start. Auch diese Woche wieder eine neue Folge Bundesliga. Und da sind wir natürlich auch mit Sky verbunden, die dieses Spiel übertragen. Und diese Woche werde ich Lack abbekommen. Und diese Woche war halt so schwierig wie noch nie, weil diese Woche, ich halte mich ja eisern an das Prinzip, es muss am Ende eine Formation rauskommen, die so auch auf dem Feld spielen könnte. Also ich mache nicht diesen Kicker-Sportschau-Kram, wo dann plötzlich 8 Stürmer da drin sind und das ergibt gar keinen Sinn. Weil eigentlich gibt es diese Woche so viele Stürmer, die mit reingehören, so viele Offensivspieler, die mit reingehören. Und da gibt es einfach Härtefälle. Da wird es jetzt auch Leute geben, die sagen, Tobi, was hast du da für ein Bullshit gemacht?
Ja, hier sitzt einer.
Ja, ich glaube, du wirst es leider nicht sagen, weil dich werde ich beglücken, aber...
Du wirst mich beglücken.
Ich werde dich beglücken, ja.
Ich beglück mich.
Wir fangen hinten an, im Tor. Ich glaube, das ist keine Riesenüberraschung. Oliver Baumann hat sich da noch am meisten ausgezeichnet. Es war jetzt nicht das Wochenende der Torhüter. Es gab, glaube ich, nur einen einzigen Torhüter, der mehr als 5 Paraden an diesem Wochenende gezeigt hat. Und das war eben Oliver Baumann, der noch ein bisschen verhindert hat, dass es noch glimpflich ausging.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, keine Position, über die wir lange diskutieren müssen. Machen wir mit der Abwehr weiter. Ich habe mich jetzt für die Dreierkette entschieden, damit ich auch vorne ein paar mehr Angreifer reinbekomme. Nico Schlotterbeck, Assist. Ja. Mhm. Topspiel defensiv auch. Der ist momentan in guter Form, finde ich. Dominic Kohr, alles geschafft, mal ein Spiel ohne gelbe Karte zu.
Ja, das muss belohnt werden.
Hat er auch sein eines geiles Solo da.
No-Look-Pass.
No-Look-Pass, auch sehr gut, sehr gutes Spiel gemacht. Und Kulirakis von Wolfsburg. Glaube ich, auch ein Assist, aber auch defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht.
Mähle hätte man noch nennen können.
Mähle wäre ja ein Außenverteidiger gewesen, genau. Den hätte man, da hatte ich auch auf der Liste für den Linksverteidigerposten, als ich noch mit Viererkette gedacht hat. Genau, der wäre sicherlich auch ein Spieler, den wir dann noch reinmachen können.
Mhm.
Wenn ihr keine Meckerung
rein habt, dann zufrieden.
Okay.
In Ordnung.
Machen wir mit dem Mittelfeld weiter. Habe ich mir ein bisschen Behelfslösung, habe Brown da als linken Mittelfeldspieler der Mittelfeldreihe. Ich finde, das kann man machen.
Wo ist Dompe?
Nils, wir müssen dir was mitteilen.
Hm? Was denn?
Der HSV spielt nicht in der ersten Bundesliga.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Aber Dompe bald.
Ja, das glaube ich nicht.
Brown, finde ich, mit 3 Assists kann man nicht dran vorbeigehen. Mhm. Saliaka ist auch wichtiges Tor rechts außen. Ist der Rechtsverteidiger von St. Pauli. Finde ich auch, habe ich auch nominiert. Ein Zentrum habe ich mir für Jakic entschieden. Ist jetzt nicht das Spiel, was man jetzt auf der Liste hat erstmal, wo man sich denkt, okay, Augsburg gegen Bochum, Augsburger Sechser. Hat aber, glaube ich, 5 Bälle abgefangen, meistens am gesamten Spieltag. Hat auch dafür geholfen, dass eben Bochum offensiv nicht stattfand. Finde ich, kann man machen.
Mhm.
Und Dardai von Wolfsburg, der mir super gefällt. Also das ist wirklich eine super Ergänzung. Seit der drin ist, finde ich, ist die Anbindung zwischen Offensive und Defensive nochmal geiler. Er spielt immer so geile Chip-Pässe. Also er chippt den Ball immer so leicht an und kriegt ihn dann irgendwie in den Strafraum rein. Bin gespannt, wann die Gegner rausfinden, dass jeder zweite seiner Pässe immer so mit der Spitze ist. Aber momentan funktioniert das super. Also ich finde, der ist super gut.
Lass mal kurz über Dardai sprechen. Das ist ja der Jüngste, glaube ich, ne? Der
Jüngste der 10 Dardai.
Der 10 Dardai-Brüder, ja, die jetzt im Profifußball spielen. Und derjenige, der auch Hertha verlassen hat. Aber vielleicht auch der Talentierteste. Ist 18 Jahre, meine ich noch, ne?
Der ist sehr jung, ja.
Sehr jung und hat jetzt so ein bisschen seinen Durchbruch, auch weil sie auf der Position jetzt mit Zwornberg dann den Verletzten hatten. Da hat sich für ihn Raum ergeben. Und den hat er wirklich sehr beeindruckend genutzt. Mit einem Tor letzte Woche, ein Assist, der ihm dann nicht gut geschrieben wurde, aber den man ihm durchaus wohlwollend auch geben kann. Und jetzt wieder mit einem guten Spiel und auch mit einem Assist gegen Leipzig. Der performt früher besser, als man das, glaube ich, in Wolfsburg hätte denken können, sozusagen.
Er ist auch ein wichtiger Spieler für die Balance. Also was ich ja am Anfang der Saison immer so angemahnt habe, ist, dass sie vorne viele schnelle Spieler haben und die aber dann meistens einfach nur das Mittelfeld überbrückt haben und irgendwie einfach nur geguckt haben, okay, wie kriegen wir Amura ins Tempo? Na, spielen wir einfach den langen Ball vom Innenverteidiger raus auf den Flügel. Das war sehr berechenbar. Und ich finde jetzt dadurch, dass Dardai, aber auch Wimmer wieder da ist, hast du da im Zentrum die Möglichkeit, auch häufiger durchs Zentrum dann eben diesen Umweg zu gehen, um dann eben die Spieler ins Tempo zu bekommen. Auch ein Baku ist dadurch jetzt in einer besseren Verfassung. Aber vor allen Dingen Tomasz und Amura profitieren wahnsinnig davon, von dieser Kombination Wimmer und Dardai. Mhm. Und Wimmer war auch sehr stark. Ich habe jetzt mich für Dardai entschieden. Ich bin immer froh, wenn man junge Spieler hier reinhauen kann. Aber auch Wimmer hätte man, finde ich, genauso gut nach diesem Spiel reinmachen können.
Ja. Gut, dann haben wir noch den Sturm.
Jetzt dann haben wir noch gespannt. Die Stürmer, drei Stück an der Zahl.
Mamouche, denke ich mal, sonst wäre Eddie sauer, hast du ja schon gesagt.
Ja, Mamouche. Ja, also Höhler habe ich jetzt so als Zehner, der hat so ein bisschen hinter Gregoritz gespielt, hat zwei Tore und einen Assist gemacht. Und auch sonst, nachdem ich letzte Woche ihn noch angemeckert habe, war jetzt, glaube ich, sehr wichtig, auch mit seiner körperlichen Präsenz, damit sie das Gladbacher Pressing gut umspielen konnten. Mhm. Und wie gesagt, der hat ein starkes Spiel gemacht und den kann man auch als Zehner hier reinwerfen. Und vorne sind halt wirklich, da hättest du vier Spieler nominieren können. Da hättest du noch einen Johannes Eggestein auf jeden Fall reinhauen können.
Ja, stimmt.
Zwei Assists, ein Tor, glaube ich, auch extrem wichtig gewesen in diesem Sieg gegen Holstein Kiel. Du hättest auch Amura natürlich reinnehmen können. Der
Gregoritsch vielleicht.
Ja, Gregoritsch, ja. Amura hätte ich jetzt eher noch gedacht, mit auch einem fabelhaften Spiel, Thiago Tomasz.
Oh, klar.
Ja. Hab mich dann am Ende für Burkhardt entschieden, weil Burkhardt einfach das geilste Tor geschossen hat. Ja. Muss man sagen, also die Art, wie er das Tor geschossen hat, das hat ihn nochmal so ein bisschen abgehoben, weil Eggestein ja auch bei seinem Tor ein bisschen vom Torwartfehler profitiert hat, sagen wir es mal so.
Burkhardt wird Nachfolger von Mamouche.
Ja, kein so ein Hot Take, aber ich finde Burkhardt einfach mit dieser körperlichen Ausstrahlung, auch das Art, wie er seine Tore geschossen hat. Der erste war ein Tap-In, aber auch wie er da in den Strafraum reingestürmt ist. Das zweite war einfach auch mit das schönste Tor des Spieltags. Dafür habe ich ihn dann belohnt. Ja, Mamouche ist halt langweilig einerseits, weil du sagen kannst, okay, wir haben jetzt, glaube ich, wie oft machen wir das jetzt? 6-mal und ich glaube, wir hatten 4-mal Mamouche drin in der Elf der Woche.
7-mal in der Kicker-Elf.
Ja, aber es geht nicht anders. Also es geht wirklich nicht anders, wenn du auch guckst, wie er spielt. Also es ist ja nicht nur die Tore. Also du kannst natürlich sagen, klar, auch ein Amura hat jetzt 2 Tore gemacht, auch ein Eggestein hat jetzt 3 Scorerpunkte gemacht. Aber auch wie er dann vor seinem ersten Tor, was er, glaube ich, wo den Ball auf links geht und dieser eine Kontakt, den er dann nimmt, um den Ball am Gegenspieler vorbeizulegen, der ist so clever, der ist auch so sneaky. Und dann ist er sofort vorbei und hat die Wiese und macht das Ding dann auch rein. Und er macht ja auch so viel. Er ist ja auch mittlerweile mit seinem Körper so geil. Es gab eine Szene, wo er dann irgendwie so, der Ball kommt zu ihm und dann sieht er, dass hinter ihm ein Gegenspieler ist. Und der macht einen Rückwärtssprung und ist dabei schon so mit dem Körper so daran, dass der Gegner gar nicht an den Ball kommen kann. Im Rückwärtssprung schafft er es halt, da die Balance zu wahren und den Gegner gar nicht an den Ball kommen zu lassen. Und der ist momentan so das komplette Paket einfach. Ich finde, das geht nicht ohne ihn. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wäre sicherlich die schönere Variante, mal einen Eggestein zu belohnen, wenn der halt mal ein geiles Spiel macht oder auch einen Amura da vorne drin zu haben. Aber an Mamouche kann man einfach nicht vorbeigehen, nach so einem Spiel jetzt auch wieder.
Ja, ich finde, das ist ein gut zusammengestelltes Team. Da kann ich wenig Protest in mir verspüren.
Nö, super. Kann man nichts sagen. Ich fand dieses, kommen wir jetzt vielleicht dann noch gleich drauf, wenn wir über Mainz reden, dieses Burkhardt-Tor. Ich hab das tatsächlich komplette Match, ich habe Mainz-Hoffenheim mir 90 Minuten angeguckt. Und ich bin richtig aufgesprungen bei dem Tor. Also es ist einfach so schön gewesen. Es war so ein richtiges Ein-Robben-Ding. Ja. Das ist schon so, ja.
Das war auch nicht einfach zu machen. Also muss man ja sagen, Amura hat er auch bei seinen Toren von Gulaschi, das haben wir gar nicht erwähnt vorhin, dass Gulaschi ihn einfach miserablen Tag hatte. Hat auch ein bisschen profitiert davon und auch Eggestein halt bei seinem Tor. Aber Burkhardt, den musst du so machen. Den macht auch nicht jeder so.
Ja. Ja. Das ist unser Sky-Team der Woche. Wir sind alle happy damit. Und jetzt geht's weiter. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt da vorne schon so ein bisschen was weggefrühstückt. Haben die Spitzenspiele eigentlich, finde ich, ganz gut gemacht. Da müssen wir uns jetzt mal zwangsläufig...
Müssen wir auch mal selber loben.
Aber auch in der Tabelle jetzt mal ein bisschen runter ins Niemandsland, so langsam. Wobei Freiburg ist eigentlich kein Niemandsland. Die haben auch ein sehr interessantes Spiel gehabt gegen Gladbach tatsächlich. Das Verfolgerduell der, sage ich mal, des gehobenen Mittelstandes, würde ich mal sagen. Und Gladbach kam ja eigentlich aus einer ganz guten Phase. Jetzt so vielleicht so die beste in der Amtszeit, Seoane. Haben es auch mal geschafft, glaube ich, 2 Siege in einem Monat zu holen. Und ich fand, dass sie in Freiburg auch ganz gut gestartet sind. Vielleicht phasenweise zu Beginn auch die bessere Mannschaft waren. Aber so nach dem 1-0 ist irgendwas passiert. Die Frage, was ist passiert, als Höhler in der 41. Minute das 1-0 für Freiburg geschossen hat? Was geschah dann?
Ich fand, sie waren auch vorher war auch Freiburg ganz gut im Spiel, aber ich fand, das war ein sehr enges Spiel. Also es war jetzt kein 3-1-Spiel, wo du sagen musst, das war jetzt ein sehr eindeutiges Spiel, sondern es waren beide Mannschaften sehr kampfbetont unterwegs. Ich habe es ja gerade schon bei Freiburg gesagt, mit Höhler, Gregoritsch vorne drin, eben mal 2 andere Typen da vorne drin, auch mal die Möglichkeit zu haben, wenn dann Gladbach ins Pressing kommt, den Ball lang zu spielen und dann auch vielleicht da körperliche Vorteile zu haben. Das haben sie auch genutzt. Aber ich fand trotzdem, dass Gladbach jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber es ist nicht so, dass Gladbach da sich halt abschießen lässt. Und auch die haben immer wieder nach vorne verstanden, zu sich durchzukombinieren. Gerade in der zweiten Halbzeit dann auch noch, trotz des Rückstandes. Sind ja auch rangekommen zwischenzeitlich wieder. Und der hatten nicht das Abschlussglück vielleicht auf der Seite diesmal. So ein Player hatte ja auch noch 2, 3 gute Chancen. Die waren vielleicht letzte Woche wären sie drin gewesen. Diese Woche waren sie nicht drin.
Ich glaube, die Geschichte des Spiels ist auch so ein bisschen die Geschichte von schlecht getimten Toren aus Gladbacher Sicht. Du fängst das 1-0 kurz vor der Pause, kommst aus der Pause raus, sagst dir, hier ist noch nichts entschieden, dann gibt's direkt das 2-0, was erstmal so ein Nackenschlag ist. Dann schafft's aber Kleindienst, logischerweise mit dem Kopfball, nochmal den Anschlusstreffer und du denkst dir so, alles klar, okay, hier ist noch nichts entschieden und paff, direkt danach kommt das 3-1 und das waren so 3 Nackenschläge, das war vielleicht einer zu viel für Gladbach dann an diesem Tag. Ich fand die eigentlich auch nicht so viel schlechter. Mhm. Aber Freiburg war dann einfach auch brutal effizient. Und es ist so ein bisschen die komische Gladbach-Saison, wo man nicht so... wir hatten ja letzte Woche haben wir drüber geredet, Gladbach hat sich jetzt gefunden. Ich glaube, die waren jetzt zum 4. Mal hintereinander in der gleichen Startelf. Also du hattest so das Gefühl, okay, jetzt ist so, die haben sich jetzt gefunden, jetzt langsam kommt Seoane endlich mal an. Und aber jetzt halt schon wieder so eine Niederlage und Gladbach fehlt es an Konstanz.
Also weil ich jetzt nach dem Spiel nicht den Stab über sie brechen würde. Also es gab ja schon Spiele, wo du halt wirklich dann unerklärlicherweise diese Gladbacher Mannschaft so gar nicht ins Spiel kam und auch nicht ins Pressing kam und du das Gefühl hast, wollen die nicht oder können die nicht oder was soll diese Aufstellung? Das hatte ich jetzt bei diesem Spiel nicht, sondern sie hatten dann natürlich dann auch ein bisschen damit zu hadern, dass der Gegner ein bisschen anders gespielt hat als zuletzt, dass du das vielleicht auch nicht so gut herausarbeiten konntest vor dem Spiel. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie mit Gregoritsch und Höhler vorne spielen und dass das dann auch so gut funktioniert mit den beiden da vorne. Und ansonsten haben die auch einiges richtig gemacht, Gladbach. Also bin jetzt gespannt. Klar, jetzt kommen Dortmund, Kiel, sind keine einfachen Aufgaben in den kommenden 2 Spielen. Aber wie gesagt, es war jetzt keine so viel schlechteres Spiel als die Wochen zuvor bei Gladbach.
Ja, aber sie haben dann zum Beispiel beim 2-0 von Doan, das haben sie einfach schlecht verteidigt. Ja. Ne? Also das sind dann wieder so Situationen, wo dann Doan da irgendwie durch die Spieler durchmarschiert und keiner da mal, das weiß man ja auch über Rizzo Doan, dass der genau solche Sachen macht. Also das sind dann schon so Sachen, wo sich Gladbach da in die eigene Nase greifen muss. Ich fand es jetzt auch kein katastrophales Spiel. Also es ist nur so, gerade wenn man das Gefühl hat, Gladbach jetzt, wieder runter. Ja. Jetzt spielen sie als nächstes dann nämlich wieder gegen Dortmund.
Pampa.
Fragt mich einfach, wenn ihr wissen wollt, wer gegen wen spielt.
Wer spielt gegen wen?
Das weiß ich nicht. Aber ja, es ist so ein bisschen auf und ab, auf und ab. Und Freiburg ist für mich halt eh so ein Phänomen, ähnlich wie auch Union, dass die mit so einem ganz komischen Fußball, der so jetzt, also 16 Tore geschossen, 16 Tore gefangen, ist halt so Freiburg. Es ist so, ja, und trotzdem sind sie wieder irgendwie oben mit dabei, ohne einen wirklich zu begeistern. Vielleicht,
also ich. Dich begeistern sie nicht.
Immerhin Negativserie beendet. Also sie waren jetzt zuletzt in der Negativserie gerutscht, haben das jetzt mit diesem Sieg auch beendet und können jetzt positiv in die Zukunft blicken.
Gegen wen spielen sie?
Wer?
Freiburg?
Als nächstes? Mhm. Das weiß doch jeder. Das ist also erstmal im Pokal in Bielefeld.
Mhm. Und dann?
Ich glaube in Hoffenheim.
Gut, sehr gut. Ja, kann man auch gewinnen, ne? Für Gladbach muss man schauen. Ich hätte sie noch gegönnt, wenn sie das so ein bisschen so eine Serie gestartet hätten oder so ein bisschen Festigkeit auch für sich gefunden hätten. Ich fand sie, wie gesagt, auch echt nicht schlecht. Zumindest auch so zu Beginn Player auch sehr umtriebig. Mhm. Viel versucht, einfach fehlte so ein bisschen das Glück. Ja, ansonsten ist es halt auch Mittelfeld und ich glaube, die wollen auch alle da gerne bleiben.
Interessiert euch meine Beobachtung zum Trainer von Freiburg, Julian Schuster?
Na?
Mir ist aufgefallen, er wirkt immer so ein bisschen wie so ein Kind, das gerade eine Strafe gekriegt hat. So Fernsehverbot oder so. Mhm. Er guckt immer, er ist immer so ein bisschen gekrümmt von der Körperhaltung, guckt. Ich habe den noch nie so richtig. Er guckt immer so, ist immer so ein bisschen zusammengekniffen, die Augen, und guckt immer so sorgenhaft, sorgenvoll irgendwie. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit so einem Vincent Kompany, der immer am Spielfeldrand steht wie so ein Türsteher, ja, das ist komplett andere Körpersprache. Ist mir nur so aufgefallen. Und zu kurze Hosen.
Oh.
Ja. Trägt die Hosen also sehr hoch, knöchelhoch. Kann man drüber streiten, ob das angemessen ist. Also es ist offensichtlich nicht gut vermessen.
Sehr gut. Ja, er ist halt kein Schneider. Schuster bleibt bei seinen Leisten und ist Trainer.
Die Modeanalyse der Woche.
Die Analyse der Woche. Die Mode und Körpersprache analysiert von Mode und Körpersprache Fachmann Etienne Gade. Yo, ey, wenn wir jetzt hier so schön im Niemandsland der Tabelle sind, dann bleiben wir doch einfach da. Du hast jetzt gerade eigentlich was angeboten, indem du über Hoffenheim gesprochen hast. Hoffenheim hat einen sehr kurzfristigen Trainereffekt gespürt, nämlich bei einem Sieg gegen Leipzig, wobei wir da auch wieder relativierend hinzufügen müssen, dass wir, wie wir ja gerade bei der Analyse festgestellt haben, über Leipzig, da einiges am Kriseln ist, eventuell durch eben jene Krise sehr begünstigt, der Erfolg Hoffenheims mit diesem 4:3 gegen Schalke, weil danach sowohl im internationalen Wettbewerb als auch nun gegen Mainz gab es nicht mehr so viel zu holen unter dem neuen Trainer. Deswegen die Frage an dich, Tobi, ist der Ilsa-Effekt verpufft?
Weiß ich nicht, ob der jetzt schon verpufft ist, aber du hast jetzt zwei Spiele gehabt, die dann nicht mehr so gut liefen, wo du dann auch es nicht geschafft hast, dich in die Spiele wieder reinzukämpfen. Also das ist ja gegen Leipzig so wunderbar gelungen. Und jetzt hast du aber gegen Mainz schon gemerkt, okay, da kommt es eine der Mannschaften, die ist giftig, die spielen intensiv. Die sind auch so, dass sie dir im Mittelfeld eben keinen Raum geben, die auch immer dranbleiben, wenn dann mal ein Loschek, wenn dann mal ein Larsen ins Zentrum reinzieht. Und das war dann auch von der defensiven Klasse bei Hoffenheim nicht gut genug. Ich glaube, da wird Ilze am längsten arbeiten müssen, dass er die auf ein defensives Niveau bekommt, das er gerne hätte. Auch mit seiner Art von intensivem, schnellem, kompaktem Fußball auch. Ich glaube, das ist die größte Baustelle. Was ja auch super interessant ist, wenn du guckst, die Mainzer Abwehrkette besteht eigentlich mittlerweile nur noch aus Spielern, die nicht erste Wahl waren wahrscheinlich vor der Saison auf diesen Positionen. Die haben jetzt eine Corbell-Costa-Abwehrkette. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die ist stabiler als das, was Okpoguma und Nsoki da zusammen mit Prass und Kaderabek veranstalten. Das ist dann schon die eindeutige Baustelle Defensive bei Hoffenheim.
Ja. Aber das war schon, also wie gesagt, ich habe das Spiel tatsächlich komplett gesehen. Und das war schon, ehrlich gesagt, ganz schön schlecht, was Hoffenheim da angeboten hat. Also der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können von Mainz. Und ich hatte das Gefühl, also ich glaube, es war 63. Minute oder sogar, gab es den ersten Torschuss von Hoffenheim. Also deshalb finde ich die Frage, ob der Trainereffekt verpufft ist, finde ich gar nicht so verkehrt, weil das einfach so eine schlechte Leistung war. Wenn das jetzt irgendwie, wenn die da niedergekämpft worden wären oder so, hätte man nochmal sagen können, ja okay, aber das war ein absoluter No-Show von Hoffenheim, die überhaupt nichts entgegenzusetzen hatten, meiner Meinung nach, gegen Mainz. So, ich meine, er spielt Da Costa.
Gute Spiele.
Ja, also was du gerade gesagt hast, das muss man noch unterstreichen. Die Dreierkette Da Costa, Bell und Chor. Also, wir hatten mal eine Zeit, da war da Saint-Just und Niakate. Ja. Niakate, ne? In der Innenverteidigung bei Mainz. Und da war ein Bell-Ersatz und auch ein Da Costa ist kein Stammspieler und ein Dominic Chor, wenn dann Abräumer im Mittelfeld, aber jetzt nicht unbedingt in der Dreierkette. Also das ist schon etwas, was eigentlich vom Papier her etwas angeboten hätte, um das vielleicht ein bisschen auszunutzen. Aber das hat Hoffenheim ja überhaupt nicht hinbekommen. Also eigentlich ist es ja schon erschreckend, finde ich, dass da so wenig Elan und so wenig Zugriff bei Hoffenheim ist nach dem Trainerwechsel. Man hätte das Gefühl, dass zumindest so vom Einsatz her müssen die Batterien einfach ein bisschen mehr hergeben als das.
Du hast es ja selber in der Sky-Elf gesagt, Baumann, Torhüter.
Ja.
Ne, das spricht dafür, was der noch alles rausgeholt hat für Hoffenheim. Also das war wirklich ein Klassenunterschied. Und momentan bei Mainz muss man sagen, Amiri Burkhardt, das ist einfach eine Kombination, die richtig krass ist und auch einfach sensationell gut funktioniert. Wir haben nicht umsonst sehr viel darüber bei Fußballfights. Guckt es euch an auf dem YouTube-Channel, den ihr gleich abonniert, Bundesliga. Haben wir natürlich über diese beiden Spieler auch diskutiert, weil die halt einfach Unterschiedsspieler sind.
Und das ist aber auch ein bisschen ähnlich, gerade wie bei Frankfurt, dass da einige Spieler einfach in herausragender Form sind. Also in Burkhardt, jetzt, wo er wieder da ist und wo er auch wieder merklich fit ist, hat es ein tolles Spiel gemacht.
Würdest du sagen, dass Burkhardt der wichtigste Spieler für Mainz ist?
Nein, würde ich nicht sagen. Da würde ich sagen, Amiri ist der wichtigste Spieler für Mainz.
Da würde ich dir zustimmen.
Würdest du mir zustimmen? Der ist ja auch einfach in herausragender Verfassung momentan. Du hast ja auch schon gemerkt, diese Saison, als er gefehlt hat, dass das ein Unterschied ist, wenn Amiri nicht da ist. Und dass es ein Unterschied ist, wenn Burkhardt nicht da ist. Und ich würde dann auch nochmal für die Dreierkette doch mal positiv ins Feld führen, dass die ja auch spielen, obwohl halt ein Hantu-Olden wieder da ist. Weil das einfach auch funktioniert. Weil die halt auch diese Grundaggressivität mitbringen, alle drei Spielertypen, ja. Bei Chor sowieso, auch, aber auch bei Da Costa.
Ja. Jens auch auf der Ersatzbank.
Genau, und weil die, genau, Chor und Da Costa verteidigen immer mit nach vorne. Und
nennen sie auch Da Chor.
Da Chor, nicht schlecht.
Ja gut.
Und machen auch immer offensiv einzelne, setzen da immer wieder Glanzlichter. Ich glaube, das ist ganz nützlich für die, auch diesen intensiven Fußball, wo den Henriksen sehen möchte, den, wo sie auch sehr stark nach vorne verteidigen, wo sie auch sehr stark immer gucken wollen, wie kriegen wir Dynamik von hinten nach vorne. Und ich glaube, dass das schon einen Grund hat, warum die gerade momentan spielen.
Aber Stichwort Dynamik, was mir aufgefallen ist, es gab dann so ein paar Situationen, da hatte Hoffenheim mal den Ball und es wirkte im Vergleich zu Mainz fast wie Zeitlupe. Es wirkte wirklich, als ob die den Ball nach vorne schleppen mit so Pässen, die so, da war keine Schärfe drin, da war keine Power drin, auch dann, wenn sie dann mal ein bisschen Ballbesitz vorm Strafraum hatten, wie langsam dieser Ball sich um diesen 16er bewegt hat. Also man sieht das ist ja Standard im Fußball, dieses handballmäßige Spiel, wenn eine Mannschaft hinten erstmal sich reingestellt. Nicht, dass Mainz sich reingestellt hat, aber manchmal gab es diese Situation. Das war so langsam und behäbig, da war so wenig Explosivität oder Körperspannung oder irgendwas bei Hoffenheim, das war wirklich erschreckend zu sehen. Also Trainerwechsel schön und gut, aber in der Verfassung, die sind jetzt auf Platz 14, vielleicht können wir mal kurz nochmal auf die Tabelle gucken, weil dann sehen wir, die sind gerade mal zwei Punkte weg von der Relegation. Mhm. Und wie gesagt, sie haben hier gegen Mainz gespielt. Nichts gegen Mainz, die spielen eine gute Saison, 7. Platz, aber
ja, ich bin ja auch enttäuscht, muss ich einfach sagen. Matarazzo freut sich vielleicht nachträglich so ein bisschen drüber, dass das auch ohne ihn nicht zu funktionieren scheint. In Hoffenheim spielen sie halt eine bessere Rückrunde. Wir wissen ja alle, Hoffenheim kann auch nur eine gute Runde spielen. Ob es jetzt die erste oder die zweite ist, das weiß man halt nicht. Aber es ist davon auszugehen, wenn sie eine verkacken, dass sie in der anderen
dann... Die Frage, ob das jetzt die gute ist oder die schlechte.
Ja, das weiß man nicht. Jedenfalls ist das einfach enttäuschend.
Absolut.
Ja, absolut enttäuschend. Mainz hingegen, finde ich, muss man lobend hervorheben. Die sind jetzt ja 7., hast du ja auch, glaube ich, gerade schon mal angesprochen. Das ist sehr, sehr gut. Und da, finde ich, sieht man auch eine nachhaltige Handschrift des Trainers. Weil das ist halt auch die Frage gewesen, als damals Bo Henriksen kam, weil er halt auch so eine Energiekugel da am Spielfeldrand ist. Inwiefern erschöpft sich das, weil er sehr viel über Motivation und Ansprache und Let's Go kommt? Und wie tiefgehend ist dieses spielerische Fundament auch, abseits von diesem Energieübertragen? Und ich finde, er hat das wirklich geschafft, Mainz Stück für Stück auf ein Niveau zu heben, wo sie eben vor seiner Verpflichtung eben nicht waren. Gucken, wie das jetzt in einem Jahr ist. Davor, Bo Svensson war ja auch eine ähnliche Geschichte, hat Mainz ja auch im absoluten Keller übernommen und dann nach oben geführt und dann ging es immer wieder runter. Aber für den Moment, finde ich, macht er da eine sehr gute Arbeit in Mainz. Und er hat eben auch nicht, und das muss man auch dazu sagen, er hat Amiri und Burkhardt, ohne die ist es eine andere Mannschaft, aber er hat darüber hinaus jetzt auch nicht die krassen Spieler bekommen. Wir haben es ja gerade festgestellt, wer da alles spielt. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, die haben jetzt 2, 3 richtige Glücksgriffe auf dem Transfermarkt. Ein Sano kann man vielleicht noch mit Abstrichen irgendwo erwähnen, der neu ist. Aber ansonsten ist das eine relativ gleich gebliebene Mannschaft.
Ich schreibe gerade
Eine
Geschichte über Mainz die letzten 3 Jahre.
Ja.
Nennen sie Bobo und die Hasenbande.
Bobo und die Hasenbande. Das ist ein Kinderbuch oder so?
Ja. Aber wegen Bo Svensson und...
Ja, wegen Bo Svensson. Aber ich... Ja.
Bobo und die
Hasenbande. Das finde ich gut. Ja. Das ist super. Wird ein Klassiker. Ist jetzt schon ein Klassiker. Vor überhaupt Veröffentlichung. Bevor du überhaupt das erste Wort geschrieben hast, ist jetzt schon.
Demnächst im Experion gibt es bei mir Autogrammstunde.
Ja. Und eine Lesung. Da freuen wir uns drauf. So, es gibt jetzt ein bisschen mehr Fußball. Wir nähern uns so langsam den trögeren Gebieten an. Aber auch da gibt es ja manchmal Leckerbissen zu finden. Lass uns nochmal über Leverkusen sprechen. Die haben wir einfach komplett ignoriert.
Leverkusen.
Die haben in Berlin gespielt, haben einen Flo Wirtz geschont, in Führung gegangen. Dann kam Union zurück, hat das gut gemacht. Dann hat sich Alonso gedacht, na, warte mal, jetzt muss ich doch Wirtz bringen. Dann hat er Wirtz gebracht. Dann hat Wirtz den Ball bekommen, eine Flanke auf Schick geschlagen, 2-1, Spiel war vorbei. Am Ende, glaube ich, konnte Union mit sich zufrieden sein, was die Leistung anging, aber natürlich nicht mit dem Ergebnis. Und Leverkusen kann mit dem Ergebnis zufrieden sein, aber vielleicht nicht hundertprozentig mit der Leistung.
Ja, Union kann man zugute halten, dass sie es selbst gegen Leverkusen schaffen, ein furchtbar langweiliges Spiel zu produzieren, was ja auch eine Qualität ist, wenn du es schaffst, die Offensive von Leverkusen so im Schach zu halten. Mhm. Aber auch Union hat ja nach vorne nicht mehr gemacht als nötig, sondern die haben ja wirklich sehr auf diese Kompaktheit gesetzt. Und dann trotzdem im entscheidenden Moment wird es so freigelassen, dass der da zur Flanke kommen konnte nach der Einwechslung. Aber ich finde, du hast schon gemerkt, dass ein Leverkusen mit Wirtz halt noch ein Unterschied ist. Also ja. Du kannst auch bei Wirtz drüber diskutieren. Das ist ein Spieler, der nicht fehlen darf und der ja dann auch bei sowas dann wieder eingewechselt wird. Obwohl ich glaube, Alonso schon ganz froh gewesen wäre, wenn er mal Wirtz 90 Minuten auf der Bank hätte sitzen lassen können. Aber als er dann gekommen ist, war es dann eben noch wieder ein anderes Spiel und dann haben sie es auch den Sieg sich verdient. Ansonsten finde ich, dass das an diesem Spieltag mit das langweiligste Spiel wahrscheinlich war, oder?
Es wird absolut krass, wenn Wirtz wirklich zu den Bayern wechselt und du ein Mittelfeld hast mit Musiala, Wirtz und Kane. Das ist schon...
Guck mal.
Irgendwie ein kleiner Prozentteil in mir hat auch ein bisschen Bock, das
ja,
zu sehen.
Ich wollte es gerade sagen. Wenn die Bayern eh jetzt an den Punkt kommen, dass sie die Liga dominieren und eh alles gewinnen und Meister werden, dann soll es ja wenigstens auch schön sein. Hm. Und da Wirtz und Musiala auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen und das ja super wäre, wenn die sich einspielen miteinander, da hätte ich echt Bock drauf, so als Neutraler, die so dauerhaft im Dauerbetrieb zu sehen, Musiala, Wirtz, Pavlovic noch hinten dran, auch Nationalmannschaftskollege, schon schön.
Also für die Nationalmannschaft wäre es
ja, gut. Für die Bayern, für besser auch. Als zu Madrid, wenn er jetzt zu Real geht oder so.
Ja, mal schauen. Er hat ja, glaube ich, schon gesagt, dass er sich Bayern auch gut vorstellen kann.
Ja.
Musiala muss ja auch erstmal unterschreiben. Aber ich glaube, habt ihr diesen, ich habe das nur auf Facebook gelesen, es gab so einen von Musiala selbst verfassten Beitrag, wie
auf
er...
Facebook?
Ja. Also es wurde gepostet auf Facebook von Bayern Kurier oder was weiß ich, wo Musiala so sehr persönlich wie so ein Tagebucheintrag beschrieben hat, wie es war, als er den Anruf gekriegt hat, dass er bei den Profis mittrainiert und das erste Mal in der Bayern-Kabine war und er saß erstmal so da, weil noch eine Besprechung war und er wusste überhaupt nicht, saß in der Cafeteria und dann kam irgendwann Joshua Zirkzee hat ihm alles gezeigt und er dachte nur so, bitte, ich will bloß keine Scheiße bauen, bloß keine Scheiße bauen. Dann hat er irgendwie Thiago beim Training gesehen und ist vom Glauben abgefallen, weil er hat noch nie einen Spieler gesehen, der so im Training so abging und hat gedacht, ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre. Und er ist super sympathisch geschrieben. Kann ich mal irgendwie verlinken in die Shownotes oder so.
In die Shownotes.
Aber sehr sympathisch, ja.
Auf Facebook zu finden. Dem Portal, wo die jungen Leute sich halt rumtreiben.
Da war es verlinkt, keine Ahnung.
Ja, aber wir sind jetzt über die Achse Wirtz Musiala wieder bei den Bayern gelandet. Lass uns noch bei Leverkusen den Abschluss finden. Pflichtsieg für Leverkusen. Es fehlt die absolute letzte Souveränität, die es einem auch ermöglichen würde, mal einen Wirtz zu schonen. Das muss man feststellen. Und Union war an diesem Tag zumindest mal sehr unbequem für Leverkusen. Aber im Gegensatz zu anderen Spielen hat es halt für diese drei Punkte gereicht. Aber auch da konnte man eben sehen, dass das Pokalspiel seine Schatten vorauswirft.
Ja, aber du musst auch bei Union langsam mal die Offensive in den Griff bekommen. Noch einmal kurz als Abschlusswort, 10 geschossene Tore, haben jetzt immer die komplette Offensive ausgetauscht, haben immerhin getroffen dann jetzt mal wieder. Aber 10 Tore, das ist halt der schlechteste Wert der Liga.
Sind, Union-Style halt.
Ja, sind halt mit St. Pauli und Bochum. Ja, auf Champions League-Kurs. Ja. Ja.
Und man kann vielleicht bei Leverkusen auch nochmal die Verletzten erwähnen, weil wenn wir darüber reden, dass Wirtz nicht geschont werden kann, dann liegt das natürlich aber auch daran, dass ein Hofmann, ein Adli, ein Terrier,
Boniface,
alle verletzt sind. Also das wären natürlich alles Kandidaten, die eventuell dann auch mal da hätten spielen können. Also da
und wo ich gerade schon Boniface nochmal erwähne, der natürlich, wenn man den jetzt bei Kickbase oder so hätte, da kann man schon mal dran zerbrechen an so einer Verletzung. Mhm. In Abwesenheit dieses Bonifaces nutzt halt Patrick Schick seine Chance. Der hat jetzt eigentlich in jedem Spiel getroffen, meine ich, in dem er jetzt von Anfang an gespielt hat. Teilweise mehrfach, dreifach gegen Heidenheim, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Also, selbst wenn Boniface jetzt irgendwann fit wird und niemand weiß, was er hat, also es wird gar nicht gesagt, wann wieder mit ihm zu rechnen sein dürfte, aber selbst wenn er wieder fit ist, kann ich mir vorstellen, dass diese eindeutige Gesetztheit, die Boniface hatte im Vergleich zu Schick, vielleicht auch so ein bisschen aufweicht, weil was soll Schick noch anderes machen, außer zu treffen?
Ja, es funktioniert natürlich ganz gut, aber es verändert natürlich auch das Spiel von Leverkusen. Und das, ich denke mal, dass Alonso dann einfach vielleicht von Spiel zu Spiel entscheidet, welche Art von Fußball er spielen lassen will. Ich weiß nicht, ob er auch Schick und Boniface zusammen aufstellen wird. Aber ja, Patrick Schick ist ja auch eigentlich immer so ein Spieler gewesen, wo man drauf gewartet hat, dass der raketmäßig abgeht. Also
ja, so einzelne Spiele als damals letzte Saison Boniface verletzt war und er dann spielen durfte, ist er auch mit 3 Toren gegen Bochum gestartet. Mhm. Und danach kam nicht mehr so viel. Jetzt ist es halt anders. Jetzt bleibt er halt dran und trifft. Und solange er trifft, wird Boniface jetzt auch nicht so furchtbar schmerzlich vermisst. Aber er hat natürlich schon nach andere Qualitäten. Ne? Ja. Also das sind einfach unterschiedliche Spielertypen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass beide zusammenspielen. Naja, also das wüsste ich jetzt nicht genau, wie das jetzt in Alonsos Plan passt. Aber wer weiß. Gut, wir machen weiter. Komm, wir haben noch ein, zwei schöne Sachen uns zurückgehalten, über die wir unbedingt noch sprechen wollten. Zum Beispiel das fantastische 3:1 von St. Pauli gegen Holstein Kiel. Da hattest du ja gerade schon Johannes Eggestein als möglichen Kandidaten auch für die Sky 11 der Woche genannt. Und das völlig zu Recht, weil der hat ein großartiges Spiel gemacht. 2 Assists, 1 Tor und war damit Hauptakteur in dieser sehr, sehr wichtigen Partie für St. Pauli gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt Holstein Kiel. Erster Heimsieg, ne?
Erster Heimsieg, erstes Heimtor auch. Mhm. Gleich dreifach dann getroffen an dem Abend. Das war ein wichtiger Sieg für St. Pauli, glaube ich. Also es ist ein extrem wichtiger Sieg. Haben sie jetzt den Abstand auf Kiel vergrößert. Am Anfang, Kiel hat versucht, sich zu verschanzen, haben halt gesagt, macht ihr mal. Wir gucken, dass wir jetzt hier erstmal die Kompaktheit wahren. Das hat bis zum 1:0 auch funktioniert. Aber danach hat das Spiel sich natürlich so ein bisschen von der Dynamik her gedreht. Und ich finde schon, dass St. Pauli einfach momentan einen reiferen Eindruck macht. Das ist die Mannschaft, die sich in dem, was sie dann defensiv tut, wohler fühlt als das, was Kiel kann. Und sie ist auch die Mannschaft, die, wenn sie dann einen Gegner haben, der was anbietet, das auch ausnutzen. Und Kiel hat es zwar immer wieder geschafft, auch in die Tiefe zu spielen, aber trotzdem hingen Arp und Harris meistens in der Luft. Dennoch muss man ja sagen, der Knackpunkt war sicherlich der verschossene Elfmeter. Also danach hast du deutlich gemerkt, dass der Glaube bei Kiel begrenzt war, das Ding ja noch zu drehen. Und wenn der Arp den Elfmeter reingemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich ein anderes Spiel erlebt. Dann hätte auch St. Pauli in der zweiten Halbzeit anders agieren müssen und hätte nicht so komplett auf Konter fahren können. Und das war dann, ja.
Absolut. Ja, denkbar ungünstigster Zeitpunkt für Fiete Arp, den Elfmeter zu verschießen, der eigentlich in der Vergangenheit da relativ sicher war. Er war jetzt auch gar nicht so schlecht geschossen, halt einfach nicht platziert genug. Hatte sehr gutes Tempo, aber wenn du dann die Ecke hast als Torwart, war der einfach zu zentral.
Man musste ihn einfach da reinwichsen.
Hat er ja versucht, aber er war nicht.
Ich kann mir kaum vorstellen, wie man einen Elfmeter verschießen kann,
ja, ehrlich gesagt. Aber du bist auch eine Ausnahmeerscheinung.
Das ist doch nicht so schwer. Man muss einfach nur da reinwichsen. Man muss einfach nur mal richtig voll spannen, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Oder?
Ja, klar, absolut. Einfach reinnageln.
Einfach da reinnageln. Das ist
gar nichts. Michael Ballack lacht über solche Elfmeter.
Vor allen Dingen, ich würde natürlich auch nach rechts unten gucken und nach links oben schießen. Aber vielleicht gucke ich auch nach rechts unten und schieße rechts.
Du würdest dir erstmal eine Augenbinde vor die Augen machen. Und dann.
Ich irgendwie so. Keine Ahnung. Man muss den. Du musst auch Elfmeter, was viele nicht wissen, ist sehr viel psychologische Kriegsführung, die damit reinspielt.
Ja.
Weil schießen kann jeder.
Hm. Ja.
Aber wichtig ist, den Torwart ausgucken und im Gesicht sehen und fühlen.
Sonst verrat doch nicht die komplette 27-bändige Lektion How to Score a Goal with a Penalty, die auf Englisch erschienen ist. Mhm. Ja, Native Speaker. Yes. Kann man ja bestellen auf Itengade de Soccerschule. Yes. Und da kostet das ja, glaube ich, der Kurs kostet, glaube ich, 1.000 Euro.
Pro Stunde.
Und das verrat nicht zu viele deiner grandiosen Tipps. St. Pauli gewinnt dieses immens wichtige Spiel.
Etienne-soccerschool.org.
Org.
Yes.
Punkt Wort.
That's korrekt.
Ja. So, St. Pauli gewinnt dieses immens wichtige Spiel und verschafft sich ein bisschen Luft. Ja, nicht nur gegenüber Kiel, sondern auch Heidenheim ist ja in der Verlosung mit drin. Und das sind halt diese Mannschaften, Kiel, Heidenheim, Bochum, St. Pauli. Aus den Vieren werden sich vermutlich die Absteiger rekrutieren. Und
aber St. Pauli hat das Momentum, muss man ganz klar sagen. Auch wie sie da aufgetreten sind in diesem Spiel, dann in der zweiten Halbzeit, dann mit einer sehr kompakten Ordnung und dann auch die entscheidenden Konter gefahren haben. Und sie haben jetzt endlich mal Tore geschossen. Also dass Eggestein jetzt mal in der ersten Liga auch so mal einen Brustlöser hat, ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Mannschaft, weil das bleibt ja das große Problem. Aber jetzt Gilavogie getroffen, Eggestein getroffen, ist, glaube ich, super, auch für die Moral der Truppe.
Absolut.
Sag mal, gibt es noch einen Verein, der nach einem Stadtteil benannt ist? Chelsea.
Ja, in England auf jeden Fall. Da gibt es ja diverse, glaube ich. Aber hier in Deutschland jetzt, lass mich kurz überlegen.
Jetzt kommt, ist es nicht euer Ernst, oder?
Was? Gefällt dir noch einer ein?
Ja, ich glaube, du meinst Augsburg.
Ja,
Augsburg. Was?
Augsburg unbedingt. Mhm. Es gibt noch einen sehr großen deutschen Verein, der nach einem Stadtteil benannt ist. Im Ruhrgebiet? Okay, jetzt verarscht ihr mich, komm weiter. Nicht so.
Gut. Augsburg?
Das ist nicht ein Stadtteil von Köln? Jetzt sag's.
Schalke.
Moment, Schalke ist ein Stadtteil.
Gelsenkirchen, ja.
Ja gut, aber Schalke ist ein Stadtteil in Gelsenkirchen, oder was? Nein, ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist sowas wie Werder. So eine... Weiß ich nicht.
Wie Werder.
Ja, so eine.
Sowas wie Borussia.
Ja, ja Borussia, sowas. Schalke. Ich wusste nicht, dass das ein Stadtteil ist.
Werder ist ja schon.
Was ist denn Werder?
Werder ist glaube ich, die vom Fluss, diese Grünflächen am Fluss. Diese.
Hügel.
Nee, wenn du. Wahrscheinlich, wenn der Fluss über die Ufer tritt oder so, die Wiesen, die dann so am Fluss liegen.
Danach haben die ihren Verein genannt.
Warst du schon mal in Bremen?
Ich war mal bei Max Kruse im Haus.
Hm? Aber was nicht im Stadion. Aber Stadion ist ja auf einer Flussinsel. Also ist ja an der Flussinsel.
Keine Ahnung. I don't care.
Okay.
Gut, lass uns mal jetzt über was sprechen, was dir wirklich wichtig ist. Das ist der FC Augsburg. Und die haben gespielt gegen VfL Punktlos Bochum, bei denen auch ein Trainerveteran wie Dieter Hecking zurzeit nicht mehr besonders viel rausholen kann. Dieses 1:0 war für Augsburg Pflichtsieg. Es war jetzt nicht schön und kein Spektakel. Es war wieder mal ein Heimspiel, wo man gepunktet wird. Wir wissen, Augsburg holt Punkte in aller Regel nur zu Hause und dann ist das natürlich gegen Bochum Pflichtsieg. Auf der anderen Seite musst du wiederum sagen, ey Bochum, wenn du irgendwann mal anfangen willst zu punkten, dann vielleicht auch gegen Mannschaften wie Augsburg. Aber es hat auch hier nicht sollen sein. War Bochum dann wenigstens nah dran?
Ja, es war ein enges Spiel natürlich. Ist dadurch, dass es so lange offen geblieben ist, dadurch, dass Augsburg auch bis auf den Elfmeter jetzt keine Großchancen im klassischen Sinne hatte. Aber bei Bochum ist es schon so, dass die ein riesen Balanceproblem hatten. Beziehungsweise immer noch haben. Anfang der Saison haben wir immer gesprochen, dass der Stil von Zeidler sehr offensiv ist und dass sie häufig als offene Messer gelaufen sind auch und dann Spiele auch zu Recht verloren haben, weil sie eben nicht die Absicherung hatten. Jetzt unter Hacking ist genau andersrum. Also sie stehen defensiv stabiler, keine Frage. Fünferkette funktioniert auch besser. Auch im Mittelfeld sind sie da besser sortiert. Aber nach vorne geht gar nichts mehr. Also wirklich sehr, sehr wenig. Da sind sie dann auch immer wieder an einem sehr guten Mittelfeld von Augsburg zerschellt. Ich habe ja auch Jakic in die Top-11 gestellt, weil der da wirklich alles weggeräumt hat, was da irgendwie auch nur ansatzweise durchs Zentrum kam. Und auch vom Flügel her war da sehr wenig nach vorne. Also Bochum hat jetzt mittlerweile ein Offensivproblem. Und auch dieser Trainereffekt, wo wir beim verpufften Trainereffekt sind, muss man auch da sagen, langsam droht auch dieser Trainereffekt zu verpuffen, weil Bochum steht auch weiterhin nur mit einem Punkt am Tabellenende. Und
ein oder zwei?
Warte. Zwei oder zwei. Ja, stimmt, zwei haben sie ja schon. Okay.
Das sind
ja
immer doppelt so viel.
Ich habe jetzt so einfach mal 50% ihrer Punkte abgezogen. Aber nach diesem Unentschieden kam jetzt erstmal nichts und das war jetzt auch gegen Augsburg keine Leistung, wo du sagen musst, da war jetzt zwingend eigentlich ein Sieg oder ein Unentschieden drin. Das kann man schon so geben, das Spiel.
Ja, für Bochum wird es immer düsterer und sind jetzt schon 8 Punkte auf den Relegationsplatz. Augsburg, muss man sagen, war vor dem Spiel auch noch bei 12. Also die machen das, was Augsburg immer macht. Ne? In den wichtigen Spielen erholen sie dann ihre Punkte.
Muss man auch sagen, die haben defensiv sehr wenig zugelassen, haben dann einzelne Nadelstiche vorne gehabt, den Elfmeter und danach war eigentlich dann auch nicht mehr so viel los. Also das Spiel ist auch nie offen geworden. Das muss man ihnen wirklich zugutehalten. Die haben es nie geschafft, dass da so ein von Strafraum zu Strafraum spielt oder dass da nochmal so eine Panik aufkommt, auch defensiv.
Ja.
Und zu Hause ist Augsburg eine Bank. Das kann man ganz ehrlich auch sagen. In diesem großartigen Stadion da am Stadtrand, wo kein Schwein hinkommt, und wo du ewig auf den Bahn wartest. Mhm. Aber das ist wirklich momentan ihr Faustpfand.
Wir gehen heute mit einem Spiel aus der Sendung, was es vielleicht auch verdient gehabt hätte, dass man ein bisschen früher drüber spricht. Aber das haben wir uns jetzt aufgespart. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, warum Werder Werder heißt.
Knock, knock.
Knock, knock. Wusste er?
Nein, auf Deutsch.
Knock, knock. Wer ist da? Werder. Werder gegen Stuttgart, 2-2. Stuttgart hat es zweimal geschafft, einen Rückstand noch aufzuholen, zweimal durch Demirovic.
Ja, Stuttgart hatte ja was wieder gut zu machen nach dem Ausflug nach Belgrad, dem 1-5. Gab es einiges wieder gut zu machen. Ist ihm ergebnistechnisch gelungen, aber ich finde, nach diesem Spiel muss ich eher Werder ärgern, dass sie da nicht mehr rausgeholt haben. Weil sie waren das spielerisch bessere Team. Sie haben, als dass sie mit Viererkette erstmals unter Werner angefangen haben, hat den Gegner deutlich überrascht. Also Stuttgart hat, glaube ich, nicht damit gerechnet. Und sie waren auch kämpferisch besser in der Partie. Und sind dann ja auch in Führung gegangen, hatten auch noch Chancen für weitere Tore. Und beide Gegentore musst du auch nicht fangen eigentlich. Also das erste Gegentor, da lässt sich stark rausziehen. Mittelstädt schlägt die Flanke und die kann Zetterer eigentlich auch fangen. Also die ist so nah am Torhüter, dass er da irgendwas machen muss. Und das zweite Tor war ja auch so, da lässt Linen sich dann so umschubsen von Demirovic und hofft darauf, dass er das Foul bekommt, aber bekommt es auch völlig zu Recht nicht. Und dann war das im Endeffekt die zwei Aktionen, die Demirovic gebraucht hat, um 2 Tore zu schießen. Und ich finde, 20-10 Torschussverhältnis für Werder spricht eine deutliche Sprache. Werder war schon das bessere Team und hätte da eigentlich auch mit einem Sieg rausgehen können.
Stuttgart irgendwie nicht die gleiche Mannschaft wie letzte Saison. Die Frage, die sich mir immer stellt, war das jetzt so ein Ausbrecher, so war das so eine in den Rausch gespielt und irgendwie so Lightning in a Bottle Season oder ist das jetzt hier was? Ich kann Stuttgart noch nicht so richtig einschätzen. Wenn ich jetzt so mir den Kader angucke, klar, die haben mit Stiller haben sie natürlich einen überragenden Mann unterverletzt, aber ich finde, ehrlich gesagt, finde ich die nicht so krass, dass ich jetzt den Kader so krass, dass ich sagen würde, die müssen in die Top 5.
Aber andererseits, wir haben auch bei anderen Teams schon über Verletzungen gesprochen. Da fehlt halt ein Undav, der halt der wichtigste Mann da vorne drin ist. Da fehlt ein Leveling, der Anfang der Saison herausragender Form war. El-Bilal Touré hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Du hast da einfach jetzt mit Demirovic Rieder Rieder auf der 10 jetzt gespielt, war da auch komplett verloren eigentlich über den meisten weiten Teile der Partie. Das ist einfach auch, wenn du die erste Elf anschaust, nicht die Mannschaft aus dem vergangenen Jahr. Auch die Abwehrkette, Sterju, Chase, Chabot, Mittelstädt, das ist nicht die Klasse, die du vergangenes Jahr da aufbieten konntest. Und dann hast du es halt schon schwierig gegen eine Werder-Mannschaft, die momentan eben auch gut im Schuss ist. Also die momentan ja auch nicht so ist, dass sie ihn wie ein Abschiedskandidat spielt, sondern eher sagt, wir haben Ambitionen nach mehr. Und auch das merkst du ja auch. Friedl hat sich nach dem Spiel fürchterlich aufgeregt darüber, über die Gegentore, dass sie die viel zu einfach fangen und dass sie dann nicht mit einem Sieg rausgehen aus dem Spiel. Also du merkst schon, dass da bei Werder was zusammenwächst und dass es gar nicht so einfach ist. Und Stuttgart hat halt nicht die Mannschaft. Die erste Elf schaust du dir an und dann vergleichst du mit Top 11 in den Spielen vergangene Saison mit einem Grossi, mit einem Undav, mit einem Anton hinten drin, mit einem Ito auch noch. Ja. Ja. Das ist schon ein riesen Qualitätsunterschied auch.
Auf jeden Fall. Und nochmal, um da das aufzuzeigen, was du gerade auch geschildert hast, ein Wagnumann spielt da jetzt rechts quasi auf einer Flügelstürmerposition fast schon, der eigentlich Schienenspieler ist oder vielleicht sogar mal in der Viererkette Außenverteidiger, aber auf jeden Fall nicht so weit vorne spielt, weil die mittlerweile so viele Verletzte haben und hinten in der Abwehr auch Alter Kiel, den sie geholt haben, belgischer Nationalspieler, den hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der noch gar nicht irgendwas gemacht hat. Aber der wurde, glaube ich, für 9 Millionen zu Beginn der Saison geholt, um in der Viererkette wieder Qualität hinzuzufügen, der halt sehr schnell ist. Wie gesagt, belgischer Nationalspieler. Und der kam aus einer Verletzung, dann war er gerade wieder fit. Dann hat er irgendwas gehabt, dann hat er zwischendurch in der Länderspielpause 2 Spiele gemacht für die belgische Nationalmannschaft. Dann, jetzt ist er seit 1,5 Wochen krank. Also der hat ständig irgendwas und hat, glaube ich, nur 14 Minuten einmal gespielt. Und der ist eigentlich auch geholt worden mit seinem Tempo. Der ist halt relativ schnell, was Stuttgart eben auch ermöglicht, vielleicht ein bisschen höher auch wieder zu stehen und ein bisschen Geschwindigkeit in der Viererkette zu haben. Der hat noch nicht ein Spiel gemacht. Der wird gar nicht aufgezählt, weil der noch kein Faktor war bislang. Aber der reiht sich ja auch ein in diese ganzen verletzten Leveling. Dazu hast du Formschwächen von einem Führig, der eben noch nicht da ist, wo er letzte Saison war. Also da ist es eine riesige Baustelle. Aber wenn alle fit sind in Stuttgart und die wirklich mal in der Lage sind, 2, 3 Spiele in derselben Formation zu bestreiten, bin ich mir sehr sicher, dass das auch eine andere Mannschaft ist.
Ja, ich sehe trotzdem immer noch so ein bisschen kritisch. Ich weiß, damit bin ich wahrscheinlich alleine. Viele Stuttgart-Fans sehen das anders. Aber dass die Kohle, die man mit Gyrassi, Anton und Ito eingenommen hat, dass man da so viel Geld dann für Undav und Demirovic ausgegeben hat, ich bin da nicht so hundertprozentig von überzeugt. Natürlich, Stuttgart kann das machen und planen, aber ich finde, klingt jetzt bescheuert, wenn ich das jetzt hier so sage, so Neumann klug, aber weil man sieht, was die Eintracht mit der Kohle macht und da eben viele junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler kauft, die dann entwickelt. Undav wird 29, Demirovic wird 27, es wird schwer, diese Kohle wieder reinzuholen. Und dann hast du sehr viel so auf diese Karte gesetzt. Vielleicht hätte man in Stuttgart versuchen sollen, mehr auf jüngere Talente in die Breite zu gehen. Also natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber weil wenn sie jetzt diese Saison nicht international spielen sollten, ja, dann weiß ich nicht, ob da nicht eine Chance vielleicht eventuell vertan wurde, den Kader mit mehr Perspektive zu verbessern. Aber ja.
Genau. Rechnen jetzt nach einem Doppeltor-Schützen Demirovic-Spieltag. Ja. Klar. Er hat ja 7 Tore auch schon auf dem Kasten. Aber ist natürlich nicht der Spieler, der wie ein Gyrassi da vorne auch anspielbar ist jederzeit. Aber er trifft da, macht seine Buden, das muss man ihm zugestehen. Genau.
Du musst erstmal einen auch finden, der von der Spielanlage in den Gyrassi ersetzen kann. Und vielleicht waren die auch einfach nicht so weit in der Transfervorbereitung. Die Eintracht ist ja auf Dauerlauerstellung sozusagen. Das ist ja deren Kernkompetenz. Die wissen schon wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, wie sie jetzt einen Mamouche auch ersetzen, weil die sehen das alles kommen. Und Demirovic, ja, vielleicht. Aber ein Demirovic, der vielleicht ein bisschen überpreist war, weil auch Stuttgart was machen musste, aber wie Tobi gerade sagt, der hat 7 Tore schon gemacht. Und das ist ja alles andere als ein Flop. Und auch einen Undav, der jetzt verletzt ist, aber der hat ja auch jetzt nachhaltig bewiesen, dass er keine Eintagsfliege ist. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für Stuttgart. Deswegen, ich glaube, die waren, glaube ich, auch in einer relativ schwierigen Situation. Und wer weiß, wen sie vielleicht auch nicht bekommen haben, dann, wenn sie sich bemüht haben. Ne? Aber die Spieler, die sie haben, sind halt auch eine Soforthilfe.
Ja, und dann auch wieder
das war halt der Punkt. Ne? Den haben sie sich halt was, das haben sie sich halt was kosten lassen, diese Soforthilfe sozusagen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich denke nur laut.
Und so mögen wir dich. Wenn ihr auch weiterhin einen lautdenkenden Etienne haben wollt, dann könnt ihr mir viel Geld geben, damit ich das möglich mache. Alternativ kommt in den Supporters Club. Die machen nämlich diese und viele andere Sendungen auf Rocket Beans erst möglich. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen.
Will noch jemand was sagen?
Ich muss eine Sache noch sagen, nicht, dass die Leute denken, dass wir hier was verschweigen, weil aktuell werden ja die Bundesliga-Rechte ausgeschrieben. Und da ist ja auch ein großes Thema jetzt gerade bei der Frage, wer kriegt welches Paket. Wir werden darüber auch noch reden. Also nicht, dass ihr sagt, wir wollen das hier unter den Tisch fallen lassen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, am Donnerstag wird dann offiziell verkündet, wer welche Pakete bekommt. Dann geht es auch noch um die Frage, bleibt die Sportschau oder gibt es dann keine Sportschau mehr und solche Geschichten. Und wir machen das dann einmal gebündelt. Entweder nächste Woche oder Donnerstag.
Die Sportschau.
Die Sportschau könnte vielleicht nicht mehr existieren ab nächster Saison.
Warum das denn?
Weil jemand anders das Paket kauft für die Spiele. Weil da gibt's.
Gab's sie nicht schon immer die Sportschau?
Ja, also in der jetzigen Form mit den Bundesligaspielen und den Bundesligarechten, dass die da die Bundesliga.
Meinst du auf YouTube?
Nicht auf YouTube, sondern im Fernsehen. In der ARD Sportschau ab 18:30 gibt's ja immer Bundesliga-Zusammenfassung. Und da kann es passieren, dass wenn die Pakete eben so vergeben werden, wie sie vielleicht vergeben werden, dass es dann diese Sendung nicht mehr gibt. Oder dass es dann überhaupt keine Highlights mehr in dieser Form im Free-TV
Apropos,
gibt.
Apropos, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Paket wurde nicht abgelegt an der Tür, sondern zur Postfiliale gebracht.
Und das ist eine Riesenschweinerei.
Es ist eine Riesenschweinerei.
Ja, zum Glück kannst du jetzt gleich nach Hause gehen. Aber es ist schon so, die Sportschau, für viele Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind, die werden das Faszinosum nicht verstehen können. Aber zu einer Zeit, in der eben nicht jedes Spiel übertragen wurde, sondern im Radio vielleicht, in der Konferenz, unterbrochen von Musik und Nachrichten, aber die Sichtbarkeit war ja nicht da. Und dann hast du jedes Mal am Samstag um 18 Uhr, glaube ich, war es damals noch, kam die Sportschau, du hast zum ersten Mal Bewegtbilder gesehen. Das war absolutes Pflichtprogramm. Ja. Und dann erst durch die Verbreitung von erst ein Topspiel und dann immer mehr, wo hat die Sportschau natürlich an Relevanz verloren, aber sie ist für die Bundesliga-Historie natürlich von großer Relevanz.
Aber ich habe früher noch bei RAN, wie wahrscheinlich auch bei RAN dann die, das ist meine Erinnerung an Fußball.
Ja, weil du einfach ein bisschen jünger bist.
Ja gut, aber du warst ihr ja auch. Dann RAN war ja auch, glaube ich, dann, und RTL hat es ja, dann hat es doch, glaube ich, erst RTL in den 90ern. Anpfiff, genau, und dann kam er RAN. Also ab 1990 oder sowas war ja sowieso alles in Privathand.
Ja, aber
dann kam die Sportschau 2005.
Jüngere Vergangenheit.
Ist egal, auf jeden Fall, eben damit wir nicht jetzt einmal über Sportschau reden müssen und dann einmal über, welcher kriegt die Konferenz, wer kriegt da welches Paket, machen wir das einmal gebündelt. Das wollte ich nur mal den Leuten da draußen mitteilen, nicht, dass sie denken, wir lassen das hier unter den Tisch fallen.
Sowas wollen wir nicht denken. Die Leute bedanken sich. Tut das am besten im Comments-Bereich. Schreibt uns gerne mal eure Sky 11 der Woche. Wen habt ihr denn eigentlich so gesehen? Haben wir hier mit Tobias Escher wieder diverse Fehlgriffe gelandet oder könnt ihr das so unterschreiben? Wir freuen uns über Feedback, lesen das alles immer sehr gern durch und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge 2. Bundesliga. Da gibt es nämlich Redebedarf, die 2. Bundesliga, die vielleicht spannendste Liga der Welt und aller Zeiten, in der zwischen Platz 2 und Platz 11 ein Punkt liegt. Also das ist absurd, wie ausgeglichen und spannend diese Liga ist. Da haben wir einen fantastischen Gast mit Luis Richter, der auch sehr ausführlich über Hertha erzählen wird. Außerdem wollen wir natürlich schauen, auch was beim HSV nach dem Trainerwechsel so passiert ist im Spitzenspiel gegen
HSV, forever and ever, HSV, all the way, all the way.
So, auf Wiedersehen. Macht's gut.